ESP Guitars präsentiert
Dear of the Dark.
Oh ja, der sieht aus wie Ted Nugent für in so Goth, Alter. Eieiei.
Das ist kein richtig geiler Style, muss man einfach mal so sagen.
Nicht so ein geiler Style, überraschenderweise. Geil, was ist das denn?
Prost. Ich behaupte jetzt einfach, Prost. Dass das Bier aus unserer Spendenbierkasse ist.
Ja.
Klingt cooler als das, was es wirklich ist.
Was ist es wirklich?
Es ist Mineralwasser mit ein bisschen Zitronenschuss.
richtig. Aber auch aus der Spendenkasse. Also,
natürlich. Ich habe ja natürlich. Sonst kein Geld für Essen und Trinken.
Das ist hier echt total, wissen viele Leute vielleicht nicht, in Deutschland gibt's das vielleicht auch so, also, aber hier in den USA ist das massiv angesagt, die Leute saufen das wie atmen, ist Mineralwasser aus Dosen mit so einem leichten Schuss Fruchtsaft oder Geschmack drin oder so. Kein Fan. Simon säuft das gern, ich nicht. Ich bleib lieber bei dem altbekannten Bier.
Ja, kann ich mir gerade nicht leisten. Bier.
Welche Geschmacksrichtung ist es?
Es ist Zitrone. Also nicht wahnsinnig aufregend. Grapefruit schmeckt
was
am besten.
Ganz ausgeflippt ist.
Ja, Grapefruit schmeckt am besten, hat aber zu viel Kohlenhydrate, die ich mir nicht leisten kann.
Ich bin da vielleicht auch zu deutsch. Ich bezahle nicht für Wasser. Ich habe auch in meinem ganzen Leben noch nie ein Mineralwasser gekauft oder bestellt oder irgendwie so. Ich trinke aus dem Wasserhahn.
Ja, mach doch.
wie ist das? Bist du so Mineralwasserfreund?
Nee, eigentlich, also ich trinke sonst stilles Wasser, aber es kommt immer ein bisschen drauf an, wo man so lebt, ob das Leitungswasser gut ist. Wenn das Leitungswasser gut schmeckt, dann, also ne, Wasser, wie gut Wasser auch schmeckt, aber wenn das Leitungswasser eine ordentliche Qualität hat, dann trinke ich Leitungswasser.
Hier in den USA kannst du das Leitungswasser ja eigentlich nirgendwo trinken. Also wir haben auch einen Filter und wir haben ja sogar, wir haben sogar noch das große Glück, dass wir wohnen ja so ein bisschen rural, so ein bisschen ländlich. Wir haben ja einen eigenen Brunnen. Das heißt, wir haben unser eigenes Trinkwasser aus dem Boden und wir sind nicht an die städtische, wie sagt man, Trinkwasserversorgung angeschlossen. Das wäre dann wahrscheinlich noch schlimmer. Das schmeckt dann nämlich richtig nach Chlor.
Ja, richtig, genau. Deswegen amerikanisches Leitungswasser kannst du eigentlich nur durchs Klo spülen.
Ich habe mal so richtig verkatert, bin ich irgendwann mal in New York, in Brooklyn morgens aufgewacht und habe so richtig schön, richtig viel aus dem Leitungen gesoffen, Alter. Da weißt du auch, was du gemacht hast. Richtig, richtig bitter.
Dann hast du Leitungswasserkater gehabt danach.
Ja, du, die Kotzerei ging halt gleich weiter. Ne? Ah, geil. Das ist richtig krass. Nee, wir haben natürlich auch, habt ihr ja sicherlich auch, so einen typischen Ami-Kühlschrank mit so einem Wasserspender eingebaut. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist.
Nicht in der Bleibe, in der wir momentan sind, im neuen Haus dann ja.
Ja, auf jeden Fall, da ist dann natürlich dementsprechend auch immer so ein Wasserfilter mit verbaut. Das heißt, du drückst deinen Kelch, meinen goldenen Gear of the Dark Kelch, genauso wie du deinen goldenen Gear of the Dark Kelch, drückst du dann einfach in so eine Einbuchtung in den Kühlschrank und da kommt da kaltes, klares deutsches Wasser raus. Weil, dafür geben wir das ganze Geld aus.
Genau. Ja, wir importieren quasi auf Kosten unserer Spender das Wasser aus Deutschland, Hanno und ich, und dann wird das
hier teuer weiter an die Armseelen verkauft.
Genau, richtig, ja. Und einen Teil davon müssen wir uns natürlich selbst einverleiben. Aber klar, deutsches Leitungswasser hochbegehrt hier.
Ja, ich sage, wie Harald Schmidt früher, ich sage ja zu deutschem Wasser. Ein totaler Running Gag. gut zu unserem Thema, den Bogen schlagen wir später noch. Ich gucke mir gerne, wenn Leute haben ja so, jeder hat so seinen Fetisch auf YouTube zum Beispiel, wo er nicht genug kriegt von. Bei mir sind das alte Harald Schmidt-Folgen aus Mitte der 90er oder auch Ende der 90er. So. Passend zum Thema heute, da kommen wir gleich drauf, das ist sehr, sehr gut gealtert. Alte Harald Schmidt-Folgen von Sat 1 auf YouTube, kann ich nur jedem empfehlen. Humor sehr gut gealtert und der hat immer gesagt, ich sage ja zu deutschem Wasser. Dem einen oder anderen wirklich angesagten 90er Jahre Running Gag auf den Weg geschoben, der gute Herr Schmidt.
Davon ist wohl auszugehen. Habe ich als Kind auch manchmal geglotzt.
Und wie du siehst, Simon, wie du an meinem lockerflockigen sommerlichen Outfit und an meinem Bürohintergrund siehst, was fällt dir auf?
Mir fällt kurzärmlich auf, es wird warm sein, oder?
Ich bin wieder zurück in Florida.
Ja, ach, das meinst du? Ja, das wäre mir fast nicht aufgefallen. Ja, ja, genau. Ja, wie ist es denn wieder in zu Hause, im anderen Zuhause? Zu Hause zu sein.
Es ist wunderbar. Es ist aus irgendeinem Grund, freue ich mich diesmal ganz, ganz besonders. Es kann vielerlei Gründe haben, aber ich komme aus dem Strahlen überhaupt nicht mehr raus. Also ich bin extrem froh, wieder in Florida zu sein. Das Wetter ist Bombe. Ich war heute Morgen auf einer geilen langen Fahrradtour. Dann war ich 2 Stunden lag ich am Pool und habe mich mental auf unser Gespräch vorbereitet. Und das Wetter ist total geil. Gestern 2 Stunden Rasen gemäht. Ansonsten, ja, Florida, keine Ahnung. Diesmal, manchmal habe ich das so, dass ich da ein bisschen emotionslos bin, aber diesmal ich war ja auch gute 4 Wochen in Deutschland. Das kommt natürlich auch immer auf die Zeit an, wie lange man von zu Hause weg ist. Und wenn man dann, umso länger man weg ist, umso mehr freut man sich dann nach Hause zu kommen. Und ich habe das ja in der letzten Folge, die übrigens Bombe ankam, weil jetzt auch netto haben wir, glaube ich, irgendwie 80% nur gelacht und uns beölt, wir beide. Ich glaube, das ist immer ansteckend. Ich habe viel lobende Worte gehört, weil wir angeblich gute Laune verbreitet haben. Das freut uns natürlich. Um das wieder wettzumachen, machen wir demnächst mal wieder so eine totale Depri-Folge, so ein Seelenstriptease. Aber bis dahin darf weiter gelacht werden. Und da hatte ich das ja schon angedeutet, es liegt eine sehr lange Zeit, harte Arbeit hinter mir, um das neue Manta-Album auf den Weg zu bringen. Das war wirklich viel aufnehmen, schreiben, Videos drehen, Artwork machen, Plattenverträge unterschreiben, all so ein Scheiß. Und das ist jetzt alles in der Pipeline, alles beziehungsweise alles gegessen. Und das kennst du ja auch, das Gefühl, wenn so große Projekte so ein Ende haben. Die hören natürlich nie auf. Jetzt muss ich natürlich viel mit so Journalisten reden, das ist ja auch schön und so, aber die richtig harte Knüppelarbeit ist jetzt hoffentlich erstmal so ein bisschen vorbei und das merke ich in meiner täglichen Stimmung, wie ich morgens aufwache, doch tatsächlich sehr. Ich habe Zeit, zum ersten Mal seit 1,5 Jahren, ob du es glaubst oder nicht, komme ich zu so Sachen wie so Rasenmähen oder einfach mal mich hinsetzen, Buch lesen oder irgendwie einfach nichts tun. So, ne? Herrlich. Und das muss ich ganz neu lernen. Da bin ich eh scheiße drin, weil ich bin einer von den Menschen. Ich habe immer Angst, wenn ich nicht arbeite. Ich kriege dann so richtig Zustände und das ist natürlich psychisch völlig krank und ein totaler, eine Fehlbildung der Gehirnstränge eigentlich. Aber ich werde immer nervös, wenn ich nicht irgendwas Produktives tue. Und da ich ja auch Geburtstag hatte, habe ich mir jetzt überlegt, ich bin zu alt, um ständig nur vehement produktiv zu sein. Ich möchte mehr genießen.
Ja, das fair enough, wie man so schön sagt, im Volksmund hier. Wo du gerade das positive Feedback zur letzten Folge ansprichst, zur vollen Transparenz, ich habe die Folge ja editiert dieses Mal. Manchmal editieren wir selber, manchmal lagern wir es aus, je nachdem, wie das zeitlich so hinhaut. Und ich habe mich tatsächlich beim Hören auch ziemlich schon bepisst. Ja, ist immer schön, wenn man über sich selbst lachen kann, aber und über die eigenen Witze vor allem. Aber ich stelle mir dann immer auch geil vor, wie ist es wohl, wenn man den Podcast auf Kopfhörern morgens in der S-Bahn hört und dann sowas passiert und du halt in der S-Bahn sitzt, irgendwie die knallvoll ist, 7 Uhr morgens oder so, und du musst aber dann den Schein wahren und dich nicht...
Wie die normalen Menschen.
Ja, ja, richtig.
Ne? Die ja zur Arbeit müssen und so.
Genau.
Blödsinn. Ja. Ich stelle mir das eigentlich gut vor, weil du lachst ja, es gibt nichts Besseres, als lachend in den Tag zu starten. Es passiert leider viel zu selten, aber kennst du das, wenn man irgendwas Witziges träumt und lachend aufwacht oder davon aufwacht, dass man lacht?
Das ist mir schon lange nicht mehr passiert, aber ja.
Das ist, finde ich, muss man sagen, eigentlich das Allerallerschönste auf der ganzen Welt. Eigentlich gibt es nichts Schöneres, lachend aufzuwachen.
Also ich habe letztens... ich träume in letzter Zeit viel. Ich habe letztens einfach mal ohne Scheiß eine ganze Nacht durch, ich bin ständig wach geworden, nur vom Dritten Weltkrieg und atomarem Holocaust geträumt.
Aber gut, ist auch ein guter Traum.
Ja, so, ne? Bin ich auch lachend aufgewacht.
Ja, natürlich, klar. Ja. So schreiend lachend, so psychotisch lachend. So. Wie wir hier so oft lachen, wenn wir großkotzig in unserem Mikrofon reden, hier bei dem Podcast, und uns so wie so ein Superschurke lachend nach hinten in den Stuhl schmeißen. Dritter Weltkrieg, wer hat gewonnen? Alle, wie immer, ne?
Alle haben gewonnen, alle haben eine Teilnehmerurkunde bekommen und sind glücklich nach Hause gezogen. Florida. Ja, ich habe im Gegensatz dazu langsam Fernweh, auch mal wieder nach Schland zu gehen. Wir arbeiten jetzt gerade mit Nightmare an so ein paar Shows für den Herbst. Wie ich das so sehe, wird es da zumindest eine Überschneidung geben zwischen euch und uns wahrscheinlich, was natürlich cool ist. Aber schauen wir mal. Und wo wir schon gerade dabei sind, wir suchen für den Zeitraum Herbst, also Nightmare für den Zeitraum Herbst, auch noch einen Drummer, der mit uns die Dates spielen kann in dem Zeitraum. Also wer von unseren Hörern talentierter Extrem-Metal-Drummer ist und Zeit und Bock hat und das Nightmare-Zeug spielen kann, schreibt doch einfach mal eine Nachricht an unser Instagram oder Facebook.
Ja.
Schauen wir mal, wie sich das alles entwickelt.
Ja, in den Zentren der Macht. Mal sehen, was da so passiert im Hintergrund. Und wie ist das Wetter auf der anderen Seite von den USA?
Es spielt verrückt irgendwie. Wir hatten letzten Donnerstag, saßen wir mit Freunden in so einer Brauerei auf der Dachterrasse bis 10 oder so im T-Shirt, weil es so warm war, war so richtig Sommerwetter irgendwie, über 20 Grad, 24 Grad oder so. Und dann 3 Tage später hat es morgens auf einmal geschneit. Kann man machen.
Herrlich, nicht so geil. Ja, ansonsten, ja, ich komme hier zur Ruhe. Ich bin jetzt schon fast wieder eine Woche zurück. Es freut mich total. Um das mit ein paar abschließenden Worten noch zu klären, wie gesagt, wir haben das erste Video rausgehauen, die erste Single ist rausgekommen, der ein oder andere Zuhörer hat es vielleicht mitgekriegt. Die Reaktionen waren sehr, sehr gut. Das freut immer. Man ist auch immer so ein bisschen erleichtert. Ich hoffe, die Leute bestellen alle fleißig Platten vor. Und ansonsten ist das alles jetzt nicht mehr wie in deinem Traum. Es ist nicht mehr mein Krieg. Ich lehne mich jetzt zurück und importiere weiter deutsches Wetter. Wetter hoffentlich nicht, sondern Wasser. Und rede lieber über andere Sachen mit dir, weil das ist so, wir haben ja das große Glück, dass manche Sachen, über die wir reden, ja nicht immer so work-spezifisch sind, sondern wir können uns halt auch über die großen Fragen des Lebens unterhalten, Simon, ne? Zum Beispiel, was hast du dir für neue Sachen gekauft? Gibt's neues Gear im Haus?
Nee, noch nicht, aber ich habe eine witzige Gear-Anekdote. Obwohl eigentlich, ich habe mir was geleistet, weiß ich nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber ich hatte mir ja vor ein paar, im Januar hatte ich mir ja so eine Bariton Jazzmaster mit Aluhals gegönnt und da ist mir dann doch irgendwann aufgegangen, dass mir das Finish der Jazzmaster einfach nicht gefallen hat. Das ist so ein Sunburst-Finish und deswegen...
Hattest du schon angesprochen mal, dass das nicht so unbedingt dein Favorite ist? Meins auch nicht.
Ich habe dann mir einen neuen Korpus bestellt, aber der dauert jetzt vielleicht noch 3-4 Wochen, bis er hier ist. Aber noch, ich habe mir einen Jazzmaster-Korpus bestellt in so einem dunkelgrün-grau-metallic, bisschen was anderes. Und da kommt dann einfach nur so eine Fixbridge rein und ein Tonabnehmer und ein Volumenpoti. Und dann ist gut. Mir dieses Sunburst-Finish oder was auch immer, wie man das nennt, und dieses Vibrato-System, das brauche ich alles gar nicht. Ich will die Gitarre eigentlich stumpfer machen. Und
was kommt da für ein Pickup rein?
Ich habe einen Prototypen von meinem anderen Gitarristen bei Nightmare, Keith, der hat mal bei Simo Duncan gearbeitet und da Pickups designt auch und der hat einen Prototypen namens Slug und der ist extrem hoher Output irgendwie und ist so für dronige Gitarrensounds und so, also völlig übertriebener Pickup, völlig über ein einfach crazy Teil irgendwie so und den hat er mir jetzt mal gegeben und dann probieren wir den da drin aus, weil ich will, dass der Sound so ein bisschen, der Gitarre so ein bisschen over the top ist, so ein bisschen dronig und
Erstmal herzlichen Glückwunsch von meiner Seite, dass du es geschafft hast. Großer Applaus auch von allen Hörern, dass du dir eine Gitarre gekauft hast, von der nichts übrig bleiben wird, außer der Hals.
Ja, ich gut gemacht, ja.
Das hat sich totaler Kracher. Echt, das ist so richtig so, ganz geiles Auto. Farbe, Chassis passt mir alles nicht so, Lenkrad auch nicht so richtig meins, Auspuff muss auch noch, aber die Räder sind toll. Mhm. Naja, Simon hat sich für 2 Kilo oder so einen neuen Hals gekauft und aber hey, jeder Jack ist anders, ne? Und wie gesagt, das ist ja auch Spaß an der Freude.
Das Gute ist auch, ich habe schon einen Abnehmer für den Korpus der Gitarre.
Wer kauft denn sowas? Wer steht denn auf Sunburst, Alter?
Keine Ahnung, aber bei Fender ist es relativ häufig, dass man so komplett so Loaded Buddies und so kaufen kann. Und
das stimmt.
Das ist Vibrato, ist so ein Mastery-Vibrato, das ist ziemlich gefragt, das kostet allein irgendwie $400 oder $300 Knips-Dollar irgendwie so. das lasse ich natürlich da drin und so. Und von daher habe ich da schon für einen Abnehmer gefunden für den Korpus, ein Typ, der hier in Portland Guitar Tech ist und der mir dann auch gleich den Hals mit der neuen Klampf und einem zusammenballert. Free of charge, was sehr nett von ihm ist. Aber ja, ansonsten kurze Gear-Anekdote noch. Ich habe es schon mal erwähnt. Ich habe ja irgendwann mal dieses Basspedal gekauft von dem Primitive Man Bassisten. Dieses Signature Bass Distortion mit irgendeiner Noise generierenden Synthesizer-Sektion. Und ich war damit letztens bei Keith und wir haben erstmal schön einen Amp damit durchgebraten. Das war ein bisschen ärgerlich. Ja, der hat so ein Framus Cobra Top-Teil und das wurde von dem Pedal direkt mal gekocht.
Framus Cobra war auch schon mal deutlich angesagter als heutzutage. Ich erinnere mich an das Top.
Ja, war es und ich weiß auch, es ist auch für vieles gar nicht so geil, aber genau für diesen Sound, den ich auch gerade schon angesprochen habe, so ein bisschen diesen Over-the-Top-Droney-Sound, wir haben damit ärgerlicherweise einen sehr geilen Sound mal gemacht mit der Alu Jazzmaster irgendwie und ja, jetzt ist der Amp aber erstmal abgeraucht.
Was ein Ärger. Ja,
ja, da, passiert.
Ja, ich habe mir, ich habe ja sehr viele Amps zu Hause und ich habe neulich mit dir, Simon, wie du ja mitgekriegt hast, habe ich dich ganz panisch angerufen und meinte so, ey, ich brauche auch mal irgendwie, ich brauche auch genau wie du immer mit deinem Camper spielen kannst und immer alles auf Zimmerlautstärke und so. Ich habe mir schon vor Jahren mal so eine Reactive Loadbox von Suhr zugelegt, quasi. Mhm. Nennt sich diese Firma Suhr? Nennt sich das Suhr? Wie sagt der Ami? Der
also als Kartoffel würde ich das auch immer als Suhr aussprechen, aber ich glaube, es ist tatsächlich Sir.
Oh, okay. Wie dem auch sei. Ich habe so eine Reactive Loadbox für viele, die sich mit dem System nicht auskennen. Du stöpselst, du nimmst dein normales Top-Teil und packst einfach das Speaker-Kabel in diese Loadbox und es ist halt, hast du halt so eine Dummy-Load und dann aus der Loadbox hast du dann halt ein Line-Out und das kannst du halt in deinen Computer oder ne, da komme ich gleich drauf und kannst so eine sogenannte Impulse-Response draufladen. Das bedeutet, das ist quasi ein Computerprogramm, was dir errechnet, genau wie eine richtige Speakerbox reagieren würde und die sind mittlerweile einfach so derbe ausgeklügelt, die Teile, da kannst du dir auswählen, welchen Speaker, welche Mic-Kombination, welches Holz, welcher Raum, welche Distanz vom Mikro, welche Mikrokombination und solche ganzen Geschichten. Und das funktioniert auch alles, klingt auch erstaunlich gut, muss man sagen. Das wird mir wahrscheinlich jetzt nie die Freude daran nehmen, wirklich hier zu Hause Lego-mäßig immer Mikros aufzubauen und alles zu verkabeln. Ich mache das ja auch ganz gerne. Aber so für zwischendurch wollte ich da mal wieder mehr dran, um nämlich irgendwie auch für so Touraktivitäten mal so ein bisschen auszuchecken, welche Tretminen oder so ich spielen will. Gucken, wie ist die Einstellung meiner Top-Teile am besten, ohne dass ich die jedes Mal aufnehmen muss und ohne dass ich die jedes Mal komplett aufbauen muss und solche ganzen Geschichten. Und da habe ich mir gedacht, kommt diese IR-Loads wieder ins Rennen und habe mir deswegen TC Electronic, haben jetzt nämlich so ein Ding. Kennst du diese TC Electronic, diese, wie heißen diese ganzen China-Billo-Teile? Moer und so,
weißt du? Moer, ja, irgendwie, ja.
Die diese Mini-Teile rausbringen. TC Electronics hat jetzt so ein Ding rausgebracht, was halt eigentlich quasi so ein Hardware, so ein Standalone-Ding ist, wo du halt einfach deine ganzen Impulse-Responses reinladen kannst und das stellst du dann halt einfach auf deinen Tisch und dann kannst du das halt irgendwie über deine Studio-Monitore abhören und kannst halt dein Amp total mit eben dieser besagten Suhr Reactive Loadbox komplett aufreißen und hast halt den Sound, wie es klingen würde, zu 95%, wenn es durch eine Box, die du dir natürlich irgendwie virtuell aussuchen kannst und da reinladen kannst, du kannst die austauschen, du kannst die verstellen. Es hat nicht nur TC Electronics, sondern ganz viele Anbieter und ich habe mir jetzt, das mache ich sehr selten, aber habe mir tatsächlich von allen führenden Herstellern, lasse ich mir jetzt die Teile kommen und entscheide dann in einem fairen Kampf, was bleiben darf. Mache ich sehr selten, habe ich das letzte Mal mit einer ganzen Menge von Bändchenmikrofonen so alle auch so weit über $1,000 gemacht, habe mich dann für das günstigste entschieden, fand ich am besten tatsächlich ein Royer R10, obwohl die meisten zum R21 greifen, so wie dem auch sei, Blasöls, ja, also da wird hier jetzt Spielerei, ich merke auch, ich drifte gerade total ab, als hätten wir keine Zuhörer, alles klar, Klammer auf, Klammer wieder zu. Also hier der Gearbox, immer wenn ich Zeit habe, merke ich so, dann verbringe ich ziemlich viel Zeit so auf Reverb und so und fange dann an auch gierig zu werden. Gierig of the Dark und da werden dann auch gerne mal dann letztendlich Sachen geordert und jetzt zum Shootout. nach Hause bestellt. Ich werde dich und euch auf dem Laufenden halten.
Da gehe ich von aus, Hanno. Wollen wir mal unsere Liste von PayPal-Spendern feierlich vorlesen?
Die für das deutsche Wasser gespendet haben. Ja, ich bitte darum, unbedingt.
Richtig.
Hau an die Tasten.
Wird natürlich nach der letzten Woche schwer zu toppen sein, würde ich sagen.
Man weiß nie.
Wir uns überraschen. Also, fängt an mit Robin Dieselkamp oder Disselkamp. Da muss ich ihn mal fragen. Ich quatsch mit dem manchmal, cooler Typ. Ich muss ihn mal fragen, wie man seinen Nachnamen ausspricht. Er sagt, schießt euch mal wieder ein Kaliber 0,5 Glasmantelgeschoss ins Feinkostgewölbe.
Ja, siehst du, geht gleich direkt stark weiter.
Geht schon mal direkt gut los auf jeden Fall.
Das Feinkostgewölbe, der spielt bestimmt auf die Plauze an, das Feinkostgewölbe.
Ja, davon ist auszugehen.
Also die Leute, wir spornen sie an zu Höchstleistungen und es geht halt alles so, wer mal, und die empfehle ich wirklich jedem, die Mike Krüger Audiobiografie gehört habt, so, also unser Humor ist dem nicht unähnlich. Was sagt der Robin?
Der habe ich ja gerade vorgelesen, was der Robin sagt.
Ach so, ja, natürlich. Ach ja. So, klar, hast du ja vorgelesen. Schöne Grüße, Robin.
Ja. Albert Brandt sagt, ich finde, bei aller Aufregung über das neue Manta-Album sollten wir aber nicht vergessen, dass Al Bundy 1966 4 Touchdowns in einem Spiel gemacht hat und den Polk High School Panthers damit zur Stadtmeisterschaft verholfen hat. Albert.
Ich wollte gerade sagen, Poke High, Alter. Siehst du, es geht doch Ass rein weiter. Simon. Ich weiß überhaupt nicht, was du hast.
Ja, stimmt wohl, ja. Albert.
Hast du früher gerne.
Danke. Ja, habe ich.
Hast du Married with Children, wie das hier heißt? Ja. Habe ich neulich auch mal wieder durchgeguckt. Ist auch gut gealtert, auch passend zum Thema heute. Ja. Auch wen? richtig. Poke High. 4 Touchdowns in einem Spiel, Al Bundy. Ja, wer erinnert sich nicht?
Ja, ich glaube, das ist eins dieser welthistorischen Ereignisse, die wo jedem noch frisch in Erinnerung sein dürften.
Das ist wie so ein 9.11., hätte ich fast gesagt, 11.9., 9/11. Jeder weiß, wo er war, als das passiert ist.
Jeder
so,
weiß,
ne?
Wo er war, als Al Bundy die 4 Touchdowns gemacht
und er hat.
Und
er hat natürlich recht. Da ist das neue Manta-Album, ist also wirklich, könnte unwichtiger nicht sein. Also da sprechen wir alle die gleiche Sprache.
Sehr gut. Michael Jenewein sagt, lieber Simon und Hanno, ich hoffe, ihr investiert das Geld gut in eure Bierkasse. An dieser Stelle, ja natürlich, an dieser Stelle auch Props an Hanno für den neuen Manta-Song. Geiler Banger, bitte macht auch mal ein Power-slash-Glamrock-Cover-Album eurer alten Songs. Okay, stelle ich mir geil vor, sagt er. Und dann würde
ich... Warte, ganz kurz. Der geht noch weiter.
Es geht noch weiter, ja. Aber du kannst natürlich einen Einwurf, wenn du einen hast.
Ja, ich würde den Einwurf gerne machen. Ich habe das Gefühl, so Power, Glamrock, ich glaube, das könnte Simon besser. Da habe ich das Gefühl. Du hast doch so eine Affinität so zu so einem großen Rock-Songs auch irgendwie der 80er Jahre. Du bist doch so ein 80s-Heizer auch.
Ja, aber mehr Pop als Rock.
Ja gut, aber die Grenzen sind ja fließend. Also ich will nur den Ball weitergeben. So. Also Simon, die nächste Covernummer kommt von Simon hoffentlich.
Ja.
Außer mal Godflesh, was anderes mal.
Ja, mal was anderes. Immer nur Godflesh-Covern kann man ja auch nicht machen. Dann sagt er noch, und dann würde ich mich nochmal freuen, wenn ihr meinen lieben Busenfreund Thomas, einen euer treuesten Zuhörer seit der ersten Folge, zu seiner abgeschlossenen Doktorarbeit gratulieren könntet. Ja, Gratulation, Thomas.
Thomas, alter Doktor, ey, wie geht's? Richtig geil, Thomas. Freue ich mich natürlich. Jetzt hat er nicht gesagt, was für ein Doktor, oder?
Nee, aber er sagt danach, endlich hat er es hinter sich und wieder mehr Zeit für Musik und Alkohol. Er scheint also Musik- und Alkoholdoktor zu sein. Geil. Beste Grüße aus Dunkeldeutschland. Mach bitte weiter so, Michael.
Und Thomas, ja, nochmal, also von allen unseren Hörern, wir alle zusammen, wir senden nichts außer beste Grüße und natürlich Glückwünsche und High Fives fliegen durch den Äther. Doktor.
Durch den Doktor Äther.
Ja, ich bin leider kein Doktor geworden, aber in Zukunft wissen wir ja, wen wir dann auch für die Bierkohle anschnurren müssen.
Genau, das ist wohl richtig, ja. Der Rubel rollt.
Dr. Thomas.
Der Rubel rollt, außer in Russland, da rollt er nicht so. So, Michael Henes sagt, wird wohl mal wieder Zeit für Girl Power.
Ist das vielleicht eine Dame und die heißt Michelle und nicht Michael?
Ja, was habe ich gesagt?
Michael.
Ja gut, habe ich Französisch ausgesprochen.
Achso, ja, immer Girl Power, liebe Michelle.
Ja.
Ich glaube, das ist der Name vielleicht, also ich weiß jetzt auch nicht, kenn mich mit dem Namen jetzt speziell auch nicht so gut aus.
Ach so.
Girl Power, das war alles, was sie gesagt hat?
Ja, sie sagte, wird wohl mal wieder Zeit für Girl Power und ich gehe damit. Es ist mal wieder Zeit gewesen für Girl Power und
es ist immer Zeit für Girl Power, also es muss ganz klar sein. Absolut. Gear of the Dark, Girl Power. Ja, Girl Power. Liebe Michelle, geben wir so weiter. Schreiben wir uns hinter die Ohren und auf die Fahnen.
Ja. Also. Außerdem steht GOTD auch für Girl Power of the Dark. Das ist der alternative Titel.
Oder für Girls of the Dark.
Oder das. So.
Ja, auch noch besser.
Heiner Jebing sagt, neue Manta-Single ballert mega, Platte gerade vorbestellt und da damit Simon auch eine Mark verdient, hier ein paar Notgroschen. Danke an beide für die gute Unterhaltung. Gruß an MSW, SISG, was auch immer das alles, das ist mir zu viel Codesprache. Danke bitte allerdings für die paar Groschen an mich. Ich habe ja nichts.
Bitte noch mal kurz eben diese einzelnen Buchstaben vorlesen, ganz genau, damit die Person auch zufrieden ist.
Okay, Gruß an MSW, SISG, Ausrufezeichen.
Von mir natürlich auch.
Ja, alles SISG auch von mir.
So sieht's aus.
Björn Ziemer sagt, danke für die tolle Unterhaltung, würdet ihr bitte Hauke noch ausrichten, er möchte bei Manta im Tower genauso Dune sein wie damals in Oldenburg. Ich weiß nicht, was Dune heißt, D-U-H-N.
Oh, da wo wir wegkommen, sagt man Dune, wenn man sich so richtig schön wer hat der achtarmig einen reingeorgelt hat, dann ist man okay. Dune.
Verstehe, alles klar. Ja, dann Hauke, bitte.
Hauke, machen wir, kriegen wir hin. Schön einen nehmen, schön einen umhängen und einen schönen Dune werden.
Alles klar. Julian Weigle, rasier mir doch einer die Murmel. Das Virus hat mich voll weggeföhnt. Alter, Korntamponklinken ist erstmal verschoben. Fotos werden nachgereicht, versprochen. Check jetzt mal weiter, Nutscaping-Fotos und Blaster hängen im Low dazu. Das passt irgendwie auch ganz gut.
Wow, direkt aus dem Krankenzimmer, ne? Wie ich das verstehe.
Nutscaping.
Das muss ich nochmal ganz kurz, Nutscaping, weil ich weiß nicht, was das ist.
Ich werde das auf keinen Fall googeln. Und ich möchte
bin ja
auch
zu alt für Sex, so, ne? Dementsprechend, ja. Das muss irgendwie was damit zu tun haben. Das muss ich wirklich sagen, als ich in Deutschland war, original, jeder hatte Corona, jeder. Simon, so war ich hier sitze, jeder. Ausnahmsweise meine Kumpels, alle reihenweise umgekippt, einer nach dem anderen. Jeder hat es gekriegt, jeder hatte es. Ich nicht. Ich habe es nicht bekommen. Ich bin auch immer so ein bisschen ängstlich gewesen und so, weil das ist halt doof, ne? Wenn dich da jetzt gerade zum Ende des Aufenthalts, dann nimmt dich die Fluggesellschaft nicht wieder mit zurück und also eine Scheiße hast du nicht gesehen. Und das ist auch hier schön. Hier also gibt es wirklich überhaupt keinen mehr, der Maske trägt und so. Das muss man ganz klar sagen, dass offiziell es ist für beendet erklärt hier in Florida, ob das nun gut ist oder schlecht. Ich muss einfach sagen, ich empfinde es als angenehm. Die Leute machen, was sie wollen. Und es ist hier einfach nicht mehr Thema.
Hier ist es so ein bisschen durchmischt, aber das Maskenmandat ist seit letzten Monat, glaube ich, gefallen. Und hier ist es so, dass die Leute vereinzelt noch Masken tragen, so auf freiwilligen Basis in Supermärkten und so. Und bei mir ist, ich trage auch noch eine bei mir und ich muss auch gestehen, wenn ich irgendwo bin, wo es echt voll ist, dann setze ich mir die auf irgendwie so. Keine Ahnung.
Ist auch so ein Reflex, so, ne? Bin ich bei dir, geht mir ganz genauso. Aber ich versuche das jetzt auch bewusst zu unterlassen teilweise einfach, weil irgendwie muss ich dann irgendwie, ich war zum Beispiel letzten Samstag auf einem Konzert, das war jetzt nicht voll und es war auch draußen, es war sehr angenehm, das ohne Maske zu erleben. Aber bla bla bla, schon tausendmal gehört, Geld drüber gelabert, es ist auch einfach scheißegal. Wir senden gute Besserung beim Nutscaping.
Genau, Nils Böckmann. Leute, auf dem Weg zur Arbeit eure letzte Folge gehört und nach 25 Minuten vor Lachen fast in der Leitplanke gehangen. Mega vielen Dank dafür. Ja, Nils, fahr vorsichtig, ne?
Ja, also Augen auf, Ohren auf. Ja, wir freuen uns natürlich. Wir hören jetzt oft, dass Leute uns auf dem Weg zur Arbeit hören. Das ist natürlich fantastisch. Da kann der Tag ja eigentlich nur gut werden.
Ja, und da wissen wir auch, dass unsere Hörer alle samt mitten im Leben stehen, ne?
Ganz anders als wir.
Ja, und da möchte ich auch nochmal, weißt du, ich habe es ja schon gerade mal angesprochen, wenn irgendjemand von unseren Hörern diese Folge in der S-Bahn gehört hat, morgens, wo alle betreten reingucken und sich totgelacht hat, dann würde ich davon gerne wissen, also bitte Nachricht schreiben auf Instagram oder Facebook oder Kommentar, ich will es echt gern wissen, ob sich jemand peinlich totgelacht hat in der vollen Bahn. Das wäre auf jeden Fall wissenswert.
Vielleicht war es aber auch gar nicht so witzig. Also ich meine, vielleicht dürfen wir auch nicht zu viel. Also nur weil wir gelacht haben, heißt das ja nicht, dass alle anderen so doll lachen. Sondern
doch,
vielleicht
doch, doch.
Ist dem so. Ja, okay, dann ist das auch einfach.
So, weiter geht es mit Clemens Bohmeister. Der sagt ganz kurz und knapp für den besten Musiker-Podcast There Is. Dankeschön.
Oha, da bedanke ich mich auch natürlich. Ja.
Ja. Und jetzt der letzte Beitrag kommt von Werner Focke. Nachdem ich die letzten Monate ein klein wenig geizig war, hier nun eine kleine finanzielle Unterstützung, um durch den harten amerikanischen Rock'n'Roll-Alltag zu kommen. Gruß aus Sulingen. Ja, danke Werner. Der Rock'n'Roll-Alltag ist beinhart wie ein Rocker über hier drüben. Und wer uns deswegen eine Kleinigkeit spenden mag, kann das tun unter paypal.me/gearofthedark. Und dann überleben wir auch den härtesten Rock'n'Roll-Alltag.
Alles klar, Werner, besten Dank, auch von mir. Ja, also ein guter Gag altert ja meistens sehr, sehr gut, haben wir eben schon mit Harald Schmidt gemerkt und dem einen oder anderen Gag. Also ich finde die Leute jetzt hier auch gerade bei den PayPal-Spenden, die haben sich ja weit aus dem Fenster gelegt. Ich finde, das Niveau ist generell sehr hoch momentan. Die Leute versuchen sich halt auch in ihrer Wortakrobatik zu überbieten. Hört damit nicht auf, liebe Leute. Ja, es ist sehr, sehr gut so. Wir lachen uns sehr tot. Simon und ich fragen uns heute nämlich Folgendes. Neulich haben wir am Telefon, ich weiß nicht, wie wir drauf gekommen sind, aber wir sagen sehr oft in unserem Podcast, das ist mittlerweile auch so ein bisschen zur Floskel, zur Phrase verkommen, gut gealtert oder nicht so gut gealtert oder so. Und dann haben wir uns überlegt, was steckt da eigentlich hinter diesem Ausspruch? Und eins kam zum anderen und dann sind wir so ein bisschen auf das Thema gekommen, ja, wie wollen wir es mal benennen? So, ne? Was machen wir hier eigentlich den ganzen Tag? So, was sind wir für Menschen? Und da sind wir auf ein sehr unschönes Wort gekommen, was aber halt nicht ganz falsch ist, Simon. Richtig?
Das Wort lautet Berufsjugendlicher.
Ja, Alltag eines Berufsjugendlichen. So wollen wir das halt auch mal in den Raum stellen. Wir haben uns nämlich gefragt, ob wir Berufsjugendliche sind. Und ist das eigentlich nur ein Schimpfwort oder ist das ich kenne das nur als Schimpfwort. Oder ist das eventuell auch halt einfach vielleicht etwas Positives? Ich weiß es nicht. Ich finde, das klingt sehr, sehr negativ.
Ach, findest du, ja? Ich habe das gar nicht so negativ interpretiert. Ich glaube, du hast den Begriff einfach irgendwie fallen lassen. Und als wir telefoniert haben und dann war das so, dann hat sich so eins zum anderen ergeben und dann haben wir uns gedacht, ja, wir machen mal eine Folge darüber und die Frage, die sich uns gleich gestellt hat, ist auch, weil du hast ja offensichtlich schon eine leicht negative Konnotation, ja, mit Berufsjugendlichen.
Kann man so sagen.
Ich zum Beispiel war da jetzt eher neutral, was das angeht, aber die Frage ist ja, kann man Berufsjugendlicher, kann man würdevoll Berufsjugendlicher sein? Und wie sieht es aus, wenn man vielleicht nicht so würdevoll Berufsjugendlicher ist?
Ja, ne? Ich denke bei dem Wort sofort halt immer an so richtige Spacken, so, weißt du, so irgendwo zwischen über langem Gitarrensolo in einer schlecht gefüllten Bar mit einem schlechten Band-T-Shirt und den ganzen Habitus von so einem Mallorca-Animateur. So, das ist so, wenn ich an Berufsjugendlich denke. So, oder aber dann denke ich, gucke ich an mir selber herunter und denke auch so, ja, du trägst auch original, seitdem du 15 bist, mehr oder weniger dieselben Klamotten. Haben wir auch schon mal eine Folge drüber gemacht, so, ne? So über den eigenen Style und was man damit eigentlich will oder wo das herkommt. Und ich bin mir da sehr, sehr unsicher. Ich kümmere mich nicht so wirklich darum, es interessiert mich nicht, wie ich auf andere wirke, so ob das irgendwie, ob die meinen Style gut finden oder nicht, darum geht es nicht. Aber ich denke schon manchmal darüber nach, Alter, irgendwie, genau, jetzt weiß ich auch, wie wir auf das Thema gekommen ist. Die Zeit, wir haben darüber geredet, dass die Zeit für uns beide irgendwie stillzustehen scheint.
Mhm, ja.
So, ne? Für uns passiert nichts, so, ne? Weil ich hatte neulich Geburtstag, eine sehr, sehr hohe, fast biblische Zahl ist angebrochen. Simon hängt nur sehr wenige Jahre hinterher, 3 sind es, glaube ich. Und dann sind wir auf das Thema gekommen, dass wir eigentlich genau die gleichen Sachen machen, gut finden. Und so anstreben, wie eigentlich schon vor 20, 30 Jahren irgendwie, ne? Und oder jetzt auch mal, um ein bisschen kleinere Brötchen zu backen, aber wie vielleicht so vor, als zu einer Zeit, als man wirklich noch jugendlich war. Was geht denn noch so klassisch als jugendlich durch? Vielleicht so alles so von 13, 14 bis so Anfang 20 vielleicht?
Ich würde sagen, vielleicht bis 19. Oder 20. Echt? Ja, nee, sagen wir doch einfach mal bis 21. Ab 21 bist du ja eh auch legal Erwachsener und ich würde sagen, 21 bis 25 ist man junger Erwachsener und ab 26 kommt dann eigentlich so langsam, du kneifst mit den Augen, aber ich würde so sagen, ab 26 muss man doch so langsam seinen Scheiß irgendwie auf die Kette kriegen, oder?
Das ist so schwierig, Alter. So, weißt du, du bist in so großen Städten wie Berlin oder Hamburg und siehst irgendwelche richtig erbärmlichen Typen, die hart auf die 50 zugehen, mit ihrem Man-Bun auf ihren peinlichen Longboards ihre Kinder von der Kita abholen, so, und denkst so, Alter, hast du den Schuss nicht mehr gehört? Und dann siehst du irgendwo auf dem Dörben, irgendwo auf dem Dorf, 19-Jährigen, der schon seit 3 Jahren aus der Lehre ist oder so gefühlt, so, und ein versteinertes Gesicht, der Trauer in sich vor sich herträgt.
Desillusion.
Ja, ganz genau. So, ne? Deswegen ist das eigentlich schwer zu sagen. Aber es gibt halt Leute, wenn ich an Berufsjugendliche denke, ich meine, bei uns ist das ja klar, so, ne? Wir machen genau das, was wir unser Leben lang machen wollen. So, glaube ich, kann man behaupten, wir sind halt Musiker, so, ne? Und es ist ja, es gibt ja auch überhaupt keinen Grund, damit aufzuhören. Und das wollte ich mit dieser gewagten These, mit dieser reißerischen Meinung, die ich da in den Raum gestellt habe, dass ich Berufsjugendliche so ein bisschen peinlich finde, wollte ich damit auch gar nicht unbedingt implizieren, dass das was Schlechtes ist. Ich will ja nicht, dass wir aufhören, Musik machen. Was ich damit meinte, ist so, fragt man sich manchmal, ob man hätte auch einen anderen Weg gehen können oder ob das überhaupt, jetzt kommen wir wieder auf das Wort, gut gealtert ist, was man so macht.
Hm. Ja, weißt du, ich stelle mir diese Fragen manchmal auch. Im Grunde genommen, also für dich besonders war das ja sehr, sehr früh klar, dass du auch Musiker werden wolltest, so, ja, dass das so.
Unbedingt, ja.
Unbedingt dein Lebenstraum war schon, sagen wir mal, von später Kindheit, früher Jugend an, so, ne? Und ja, bei mir kam das ein bisschen später. Aber ich muss auch echt gestehen, dass ich davor echt krass gestruggelt habe, überhaupt auf eine Idee zu kommen, was ich machen soll, so. Und das ging mir sehr lang. Das ging mir sehr lang so.
Das ist doch völligen Wahnsinn, dass irgendwie Leute unter 20 schon gefragt werden, so teilweise, was willst du denn mit deinem Leben machen? Was willst du denn jetzt für eine Lehre machen? Was willst du denn 4, 5 Jahre studieren? Alter, woher soll man das denn wissen, ey? Also ich wusste auch mein Leben lang nur eins, ich will Musik machen, so, aber hätte ich mich für was anderes entscheiden müssen, wäre Musik machen keine Option gewesen aus irgendeinem Grund, weil ich jetzt, sag ich mal, nicht so rein hypothetisch nicht so talentiert gewesen wäre, wie ich es jetzt bin und so schweinegut aussehen, wie ich es tatsächlich tue, und ich keine Wahl gehabt hätte, so, ne, was hätte ich denn beruflich gemacht? Ich weiß es nicht. Neulich habe ich ja gesagt, in der letzten Folge, glaube ich, ich wollte als Kind Pastor werden, aber das wollte ich ja auch nur, weil ich jetzt nicht wegen dem religiösen Aspekt, sondern weil ich gesehen habe, dass der Typ mit dem Mikro vor den Leuten steht und erzählen kann, was er will. So, ne, das ist ja eigentlich dasselbe wie Entertainer am Ende des Tages. Und ich finde das immer wieder krass, wenn man von jungen Leuten verlangt, dass sie sich sehr früh bitte aussuchen sollen, was sie mit ihrem Leben machen wollen. Hattest du denn irgendwelche Sachen, Simon, die du alternativ hättest machen wollen? Rennfahrer, du bist ja autoaffin.
Ja, zum Teil, ja. Also ich sag mal, es gab auf jeden Fall eine Phase, bevor ich so richtig mit auf Musikstall gegangen bin, gab es eine Phase, wo ich durchaus gerne irgendwas mit Autos gemacht hätte. Ja, also ich sag mal, echt, aber es ist da fängt das Problem schon an, denn ich wusste eigentlich nicht, was genau. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich unbedingt Kfz-Mechaniker werden wollte, so, ja, aber keine Ahnung, wenn ich heute drüber nachdenke, was wäre ein geiler Job, der mit Autos zu tun hat, vielleicht ist Testfahrer ein cooler Job oder wenn man für ein Formel-1-Team arbeitet, kein Plan, so, ja, also ich weiß es nicht, da gibt's sicher sehr coole Jobs so in der Industrie, aber ich als Piefke war nur so, ja, ich will irgendwas mit Autos machen, so. Dann wollte ich, als ich ein bisschen älter geworden bin, wollte ich irgendwas so Sozialarbeit machen, so mit anstrengenden Jugendlichen. Krass. Ja, ey, keine Ahnung, ist halt so.
Hardcore. Das ist echt, Alter, ja. Wäre ich lieber Metzger. Also das ist ja wirklich das Allerletzte.
Ja, gut.
Echt wahr.
Bin ich ja auch schnell von abgekommen. Aber nee, wollte ich tatsächlich auch eine Zeit lang machen. Dann musste ich aber so ein bisschen, ich will es jetzt einfach mal so sagen, ich wurde so ein bisschen zu meinem Glück gezwungen, auch seitens der Familie. Es war dann so ein bisschen so, ja, sieh mal zu, dass du jetzt eine Ausbildung anfängst. Und da habe ich halt eine Ausbildung gemacht, die zum Kotzen war und nicht abgeschlossen. Aber in dem Zeitraum wollte ich irgendwie sozial irgendwas machen. Und dann später, nachdem ich die Ausbildung abgebrochen habe und so ein bisschen rumgedümpelt bin und auch schon Musik gemacht habe parallel, so, oder wurde es mit der Musik langsam ernster, dachte ich eine Zeit lang vielleicht noch, ja, vielleicht Fotograf, und habe ich aber dann auch schnell das Interesse daran verloren. Und zu guter Letzt irgendwann noch wollte ich tatsächlich, als ich mich angefangen richtig für Gitarren und so zu interessieren, wollte ich so journalistisch tätig werden im Gitarrenbereich. Und das hat ja dann auch tatsächlich geklappt für ein paar Jahre. So, das hat ja dann mit der Gitarre und Bass irgendwie Mitte der 2010er dann hingehauen. Und das war eigentlich der einzige, würde ich mal sagen, noch so Berufswunsch, den ich ein bisschen später hatte, parallel zum Musikmachen, der tatsächlich auch eingetroffen ist irgendwie mal.
Ja, stimmt.
Aber du hattest nichts dergleichen irgendwie noch, also dass du neben der, ich sag mal, weil man, es ist ja auch so, wir als Kinder der deutschen 80er und 90er, wenn du da Musiker werden solltest, sagt dir doch aber auch eigentlich jeder, ja, was denn das für eine saudumme Idee so, ja, und dann hast du dich nie...
War das nicht in jeder Generation so?
Ja, mit Sicherheit, keine Ahnung, wie das heute ist so, aber hast du nie darüber nachgedacht, was du sonst machen könntest, wollen würdest irgendwie, also jetzt mal abgesehen von Pastor und Musiker?
Also eigentlich nicht, nein. So,
okay.
Ich muss sagen, dass ich das schon ganz früh immer klar war, das, was ich machen will und so. Aber ich kann von einer Zeit berichten, da war ich so Mitte 20, da habe ich schon gefühlt 15 Jahre Musik gemacht oder so, völlig erfolglos. Keiner wollte das hören und hast du nicht gesehen. Und es war völlig klar, oder es fühlte sich ganz klar an, dass das nirgendwo hinführt. Und da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben, das haben wir auch, glaube ich, mal in dieser Folge 13 Thesen oder so hieß die, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ich glaube, es war eine der frühen Folgen, habe ich es mit der Angst zu tun gekriegt, weil da hatte ich in der Folge damals schon gesagt, da habe ich halt gedacht, so Alter, jetzt hast du dir dein ganzes Leben lang eingeredet, du wirst irgendwie Musiker und du schaffst das und jetzt musst du, wie es aussieht, doch einen anderen Job annehmen, einfach weil du das nicht schaffst, so ne, man beziehungsweise halt, Moment, hier muss man ja auch nochmal relativieren. Ich wollte ja in allererster Linie nur Musik machen. So, ne? Ich wollte mein Leben lang Musik machen. Das habe ich ja sehr früh geschafft. Ich habe immer Musik gemacht. Aber irgendwann habe ich so viel Musik gemacht, dass klar war, ey, wenn du so viel auf dem Level weiter Musik machst, musst du zumindest so einen minimalen Hungerlohn irgendwie damit schon ranrocken können. Du musst schon irgendwie ein bisschen Geld damit verdienen. Und das hat halt überhaupt nicht geklappt. So gar nicht. Nicht mal im Ansatz. Und da habe ich das zum ersten Mal mit der Angst zu tun gekriegt, sage ich ganz ehrlich, und habe gedacht, so jetzt muss ich mir irgendwie was anderes überlegen. Und da habe ich dann so gedacht, es wäre einfacher gewesen, hätte man sein ganzes Leben lang behauptet, ey, ich werde Maurer und dann doch überraschend Musiker geworden. So, das klingt ein bisschen cooler als andersrum.
Wäre eleganter gewesen.
Ja, und da habe ich dann halt Schiss gekriegt und es ging mir sehr schlecht, es ging mir sowieso, Mitte 20 war so das beschissenste Alter in meinem Leben, da ging es mir mit Abstand am schlechtesten, da war ich alt genug, um zu realisieren, dass die Welt schlecht ist und dass es doch alles viel härter ist, als man vielleicht mal gedacht hatte, aber auch noch jung genug, wirklich zu träumen und das ist natürlich eine gewisse Diskrepanz und da steht auch gerne mal so ein Vakuum im Kopf so und das kann sehr, sehr stressig werden und das ist bei mir sehr stressig geworden. Ging es dann auch ein paar Jahre richtig scheiße. Laberababer. Auf jeden Fall habe ich dann gedacht, so okay, du musst jetzt irgendwie dir was einfallen lassen. Und ich habe auch so viel Druck auf mich selber ausgeübt, indem ich mir mein Leben lang eingeredet habe, du wirst Musiker. Und ganz offensichtlich hat es nicht geklappt. Und es fühlte sich auch überhaupt nicht so an, als würde es klappen. Und da habe ich gedacht, so ey, du musst jetzt auch ganz bewusst was anderes machen. Du musst da jetzt gegensteuern, sonst knallst du durch, es brennt dir die Birne durch. So, ne? Und das weiß ich noch, da war ich 25 und dann habe ich mich auf ein Lehramtsstudium beworben für, glaube ich, Deutsch und Geschichte. So digitale Medien, irgendein Studiengang in Kiel oder so. Das war dann so die Kameramann oder Filmschnitt, ich weiß es nicht mal mehr genau. Und in Paderborn ein Studiengang namens Popularmusik und Medien, wo ich auch hingefahren bin. Da waren 900 Bewerber und 25 kamen in den Studiengang damals.
Ei, wenn ei,
ich
mich erinnere.
Ich war einer der 25.
Nicht schlecht.
Weil ich einen relativ guten Aufsatz bei der Aufnahmeprüfung geschrieben hat. So, aber all diese Sachen, es fühlte sich gut an, so ein bisschen den Druck rauszunehmen, so ey, du musst. Weil müssen, das weiß ich jetzt, als alter, weiser Mann mit einem weißen, imaginären Bart, weiß ich natürlich, man muss im Leben überhaupt nichts, gar nichts. So. Und man sollte auch nicht müssen. Und man sollte auch nicht machen, dass man fühlt, dass man muss. So. Aber damals dachte ich so, ey, das fühlte sich auf jeden Fall gut an, so bewusst was zu machen, was ganz was anderes ist, als du musst jetzt Musiker werden. Aber ich habe tief in mir dann natürlich doch gespürt, so ja, das machst du, um deine eigene Psyche und um deine eigene Birne so ein bisschen zu entlasten. Aber so richtig willst du Lehrer werden? Natürlich willst du nicht Lehrer werden, Hanno. So, ne? Willst du in irgendeinem musiktheoretischen Studiengang in Paderborn sein? Nein, auch nicht. So, ne? Und dann wurde mir ein Praktikum in Hamburg angeboten bei einer kleinen Musikmanagementfirma und eins kam zum anderen und dann bin ich tatsächlich richtig, wie das der Kosmos es damals wollte, kosmische Fügung. Ich bin in die Musikbranche, in die Musikwirtschaft gerutscht, habe dann für Promofirmen gearbeitet, Plattenfirmen gearbeitet und dann als Promoter lange gearbeitet und hatte auch eine total schöne Zeit und das war dann ein Kompromiss, der sich zufällig ergeben hat. So fühlt es sich damals an, dass es sich zufällig ergeben hat. Mhm. Ich war jeden Tag mit Musik beschäftigt, war Promoter für Heavy-Metal-Bands oder auch harte Musik, wenn man so will zumindest. Und das war eine echt schöne Zeit. Ich konnte damit einigermaßen überlegen und konnte trotzdem noch nebenbei Musik machen. Und ich glaube, das ist natürlich jetzt im Nachhinein kein Zufall, dass es so gekommen ist. Aber das war auf jeden Fall ein guter Kompromiss. So, das war, ich hatte so trotzdem mit Musik beruflich zu tun. Und zwar auch nicht mit peinlicher Musik, sondern mit guter Musik. Oft mit guter Musik. Das war auf jeden Fall so dann der größtmögliche oder sagen wir mal so, ja, der größte, in Anführungsstrichen, Kompromiss, den ich jemals gegangen bin, um mich von dem Berufsbild, Berufsmusiker zu entfernen. So, das war das Heftigste. Aber sowas wie von wegen so, ja, ich könnte auch Fotograf werden oder ich könnte mir auch dies und das vorstellen, das gab es bei mir wirklich original nie, nicht mal im Ansatz. Außer Showhypnose, so in Dorfdiscos, das fände ich noch ganz gut.
Das würde auch gut zu dir passen, finde ich. Wenn du sagst, du hast dieses Praktikum irgendwie, woher kam das? Wie kam die Connection zustande, dass dir dieses Praktikum angeboten? Hast du dich da beworben oder war es irgendwie?
Nee, das kam über so Connections, einfach Freunde, dies, das, so, wenn ich mich richtig erinnere. Nee, da habe ich mich nicht beworben. Also natürlich habe ich mich da, wie ganz ehrlich, alle geilen Jobs, die ich neben Musik machen hatte, habe ich mich in meinem Leben selber reingesabbelt, so, habe mich da reingeschnackt, habe die Leute davon überzeugt, dass ich auf jeden Fall der beste Kandidat bin, so, aber ich habe jetzt nämlich nirgendwo beworben mit einem Bewerbungsschreiben oder so, nee, das habe ich nicht.
Okay, alles klar, also quasi Connections. Ja, ich habe, da fällt mir auch gerade ein, ich habe mal ein Praktikum gemacht bei einer großen Veranstaltungsfirma in Berlin. Und das sollte eigentlich ein bezahltes Praktikum sein. Und dann nach dem ersten Monat meinte ich so, ja, was ist eigentlich mit der Bezahlung? Und dann wurde mir gesagt so, ja, ach, wenn du bezahlt werden willst, dann musst du noch zusätzlich als Hand auf den Shows arbeiten, die wir veranstalten. Also nach 40 Arbeitsstunden sowieso schon die Woche, sollte ich dann direkt danach jeden Tag auf irgendeine Show fahren und den Kühlschrank auffüllen oder irgendwas so. Ja. Und da dachte ich mir dann so, ja, nee, fuck off. Und das war gerade, als wir die erste WFAM-Platte aufgenommen haben irgendwie. Es war so einen Monat vorm Studio, habe ich angefangen mit diesem Praktikum. Und dann dachte ich mir einfach so, okay, ich werde hier offensichtlich nicht bezahlt, wie erwartet. Und ich kann jetzt mit meiner Band ins Studio gehen für einen Monat. Und jetzt mache ich das einfach. Da habe ich das Praktikum abgebrochen und bin einfach einen ganzen Monat im Studio versackt, ohne wirklich irgendeine Kohle zu verdienen. So, aber dann wollte ich einfach mal so richtig die Experience. So, ne? Erster Plattenvertrag, erster Studioaufenthalt, 4 Wochen gebucht. Und ich dachte mir so, okay, oder 3. Und ich dachte mir so, die verbringe ich jetzt 100% jeden Tag im Studio und hänge da rum und mache alles mit.
Unbezahltes Praktikum, sowas habe ich ja noch nie gehört.
Ja, komisch,
wo gibt's denn sowas? Also da hat dir aber jemand ganz, ganz einen üblen Streich gespielt, Simon. Also
ist ja alles schön und gut, war halt anders abgesprochen. Es hieß halt, das Praktikum ist bezahlt und dann wurde mir eröffnet nach einem Monat, dass ich dafür noch, ja, jeden Abend.
Natürlich nicht bezahlt mit Geld, sondern bezahlt mit geilen Vibrations und ein tolles Wir-Gefühl hier in der Firma.
Ja, richtig. So, ne? Wir sind eine Familie.
Shit tons of opportunities, jam-packed with riffs, so, weißt ja, du, das ganze Ding halt.
Geld. Ja, Hauptsache man wird mit jam-packed riffs bezahlt, dann ist alles gut. Ja, nee, aber habe ich also eigentlich, fällt mir dank deiner Geschichte, fällt mir ein, ich habe tatsächlich doch auch mal so ein Praktikum im Musikkosmos, Veranstaltungskosmos gemacht irgendwie. Da hatte ich auch mal eine Zeit lang Flausen dann im Kopf, so, ich werde Soundmann oder bla Veranstalter. Ich habe auch ein paar Shows veranstaltet in meiner in meinen 20ern irgendwie so, aber nichts, wo ich dann so richtig mich reingehangen hätte, muss ich auch ganz, also es war, also ich habe mich reingehangen jeweils in die individuellen Shows, aber ich habe mich nicht reingehangen zu sagen, ich will jetzt aus dem Veranstalten eine Karriere machen. Und ey, ganz ehrlich, wer braucht in Berlin noch irgendeinen Piefke, der was veranstalten will? Da gibt's sowieso, die Affen gibt's wie Sand am Meer. Ja, es ist natürlich
harte Geschütze hier.
Ja, naja, war einfach so, Alter. Niemand braucht harte Geschütze auch gegen mich, weil mich brauchte niemand so, ja. Die Leute gab's, wie gesagt, zur Vielzahl schon in Berlin und ich hatte offensichtlich auch nicht.
Ich brauch dich, Simon. Ich
ja, jetzt, dich. Jetzt brauchen mich die Leute vielleicht, um den Podcast zur Hälfte aufzufüllen, aber damals brauchte man mich als zusätzlichen jungen Erwachsenen, der auch Veranstalter werden will. Also ganz ehrlich, brauchte mich keine Sau. Und deswegen habe ich das auch nicht verfolgt, super ernsthaft, sondern nur so ein paar Sachen auf DIY-Ebene gemacht.
Und irgendwie ist man dann doch Musiker geworden oder dabei geblieben und hast du nicht gesehen. Und man glaubt ja zumindest, also, oder bei mir ist das ja nun ganz objektiv auch der Fall, dass ich offensichtlich immer ganz coole Musik gemacht habe. Mhm. So, ne? Aber es gibt ja auch richtige Musiker, so, ne? Leute, die so Geige studieren, die dann Orchesterleiter werden oder Dirigent oder Theatermusiker oder Filmvertoner oder weißt du, was ich meine? Ja. Das, was wir als Berufsfeld gewählt haben, ist natürlich nochmal so mega schmaler Grat. So, ne? Das ist ja, also die Chancen sind ja relativ ähnlich, wie zu sagen, so als Kind, ich möchte Testfahrer für Formel-1-Autos werden oder Showhypnotiseur. Oder so, ne? Das muss man ja ganz klar sagen, weil man das, was man macht und wo man dann auch gerne für bezahlt werden will, was dann in den meisten Fällen natürlich überhaupt nicht klappt und vielleicht jetzt auch so ein totaler Glücksgriff ist, das basiert ja auf was, so wo man überhaupt gar keine Kompromisse zulässt. So, und das muss man ja ganz klar sagen. Also ich habe mit der Mucke, die ich mache, überhaupt keine Kompromisse gemacht. Und ich habe auch noch nie gesagt, so ja, ich muss jetzt meine Mucke mal so ein bisschen dahingehend verändern. Dann sind die Chancen größer, dass mich da mal für jemand bezahlt. Ich kenne zum Beispiel ganz viele Musiker so, und ich meine das mit allem Respekt. Ich verurteile das wirklich nicht, ne? Aber das sind so ganz true Typen, Alter, die können dir jede Death-Metal-Platte hoch und runter vorbeten wie die Bibel, die verdienen dann aber ihr Geld am Wochenende in Tanzbands, so, weißt du, und spielen Instrumente in fürchterlichen, machen ganz, ganz fürchterliche Studio-Jobs und solche Geschichten, oder was heißt fürchterlich, nochmal, ich will es nicht verurteilen, aber für mich war das nie eine Option, muss aber auch sagen, dass ich leider nie gut genug an meinem Instrument war, dass mich jemand einlädt und sagt so, ey Hanno, Alter, du bist ja der Wahnsinnsgitarrist hier, so, ey, du musst hier jetzt unbedingt auf dem neuen, keine Ahnung,
Helene Fischer Album
musst du jetzt hier Gitarre spielen, so, ne, da werden halt einfach auch zu Recht andere Leute gefragt als ich, so, ne, aber solche Optionen gab's halt eben nicht, sondern so, ne, ich mach das alles nur, wie ich will, und ich mach auf gar keinen Fall Kompromisse. Und ich mache auch nichts für andere, sondern ich mache das in erster Linie, damit ich das geil finde, und bitte jetzt sollen die anderen aber dafür bezahlen, damit ich das auch in Zukunft weitermachen muss und nicht bei Karstadt arbeiten muss oder sonst was machen. Das ist natürlich eigentlich jetzt, wenn man das so von außen betrachtet, natürlich, wie sagt man, nahezu verrückt genial. So, ne, dass man überhaupt diese Dreistigkeit besitzt, das so als einfach so zu sagen, so ja, so nach den Regeln soll das bitte laufen, oder halt einfach völlig geistesgestört, so. Aber so war es nun mal einfach bei mir und bei dir und bei einigen anderen Musikern, die ich kenne, auch.
Bei mir war das auch immer so, ja, ich konnte mich da, keine Ahnung, ich wollte nie Musiker werden, um Musiker zu sein, sondern ich wollte Musiker werden, um mich kreativ und persönlich ausleben zu können, so.
Ja, das glaube ich auch. Ich wollte, also du, ganz schlimmes Wort jetzt, pass auf, jetzt kommt die schlimme Wortbombe, aber ich wollte einfach Kunst machen, so. Also nicht im Sinne von wertvolle Kunst, sondern ich wollte kreative Sachen machen und nicht, ich wollte Musik nicht als Handwerk machen. Ich wurde zweimal in meinem Leben, glaube ich, nicht öfter gefragt, ob ich mal, ich habe mal kurz irgendwie, hat mich, das war so das erste Mal, dass ich, kann ich ja erzählen, die Geschichte, das erste Mal, dass ich Geld bekommen habe als Musiker, war tatsächlich, als ein Verlag, ein damals recht großer Verlag, Musikverlag in Hamburg, dachte so, hey, der Junge hat Wortwitz, so, der kann ganz gut mit Sprache umgehen, schreib uns bitte mal, du kriegst einen exklusiven Autorenverlag. Und dann, das bedeutet, du musst halt immer zu so Songwriter-Camps gehen von so jungen, ausstrebenden Künstlern, die ihre Mucke halt nicht selber schreiben. Hier, Künstler XY mit folgendem Künstlerprofil, der braucht einen geilen Text. So, es soll emotional sein, soll aber auch partymäßig kommen und soll irgendwie alt sein, aber auch irgendwie so, weißt du, genau. Und das war natürlich überhaupt nichts für mich. Das war halt natürlich take the money and run. So, ne, da gab's dann einen Vorschuss und da habe ich mir gedacht, so, ja, okay. Und das waren meine ersten selbstverdienten damals 6.000 Euro als Musiker. Und da, das war schon spät, da war ich schon 27 oder so und habe da aber schon, seitdem ich 12 bin, Mucke gemacht. Ne? Das war das erste Mal, dass ich Geld gekriegt habe für Musik, die ich dann ja und ironischerweise ja nicht gemacht habe und nicht abgeliefert habe. Ich hoffe, da ist mir jetzt im Nachhinein keiner böse mehr, aber irgendwie, ich sah mich dann da einfach dann nicht so, ich habe das so ein bisschen anders, ich dachte, der Gig wäre folgendermaßen, dass ich einfach zu Hause Lieder komponiere und die da einfach einreiche und dann ruft mich irgendwie so ein Boss mit einer dicken Zigarre an und sagt, Hanno, du hast es, you are it, baby, du hast einen neuen Hit geschrieben, den verkaufen wir jetzt hier an Westernhagen und du wirst Millionär. Ja, aber so war das überhaupt nicht. Dann hieß so, ja, kannst du bitte irgendwie nach Münster kommen und dies und das da oder in Hamburg, da ist in so einem Studio so ein Songwriter-Camp, da sind dann alle angesagten Gitarristen und Songwriter irgendwie aus Deutschland und da triffst du dich mit anderen 30 Leuten und dann werden sich so Bälle hin und her gespielt und das so und dann geile, frische deutsche Texte fürs Wir-Gefühl und so und ja und
furchtbar, ey.
Und da merkte ich dann so ganz schnell, Alter, das ist ja richtig peinlich, so, ne? Das ist
ja, auf jeden Fall.
Und da gibt's den einen oder anderen Berufsjugendlichen. Aber noch schlimmer als Berufsjugendliche, das waren halt richtig Profimusiker. Profimusiker, so, ne? Und ich will das überhaupt nicht verübeln, weil ich kenne auch Leute, die machen das gerne und die machen das gut, für andere Leute Musik zu schreiben oder für andere Musik, Leute Musik im Studio einzuspielen. Und die machen das fantastisch, aber viele dieser Leute müssen sich meiner Meinung nach müssen sich gefallen lassen, die Aussage, dass sie einfach nicht genug Esprit haben, um es alleine zu schaffen, so für ihre eigene Kunst. Weil ich kenne keinen oder nur ganz, ganz wenige dieser Leute, die sagen so, ja, ich verdiene aber auch mit meiner eigenen Mucke Geld oder so, sondern die meisten, die ich kenne, sind dann halt einfach so Söldner. Und wie gesagt, wenn man das mit seinem Gewissen vereinbaren kann, und das ist wahrscheinlich immer noch besser, als Schweinehälften irgendwo im Schlachthof auseinanderzuschneiden, weil manche davon verdienen auch gutes Geld.
Ja.
Ich habe das aber nur als mega Hauen und Stechen erlebt, Alter. So, du, ganz kurz eine Sache noch, so, du kriegst dann so einen Pitch, beziehungsweise du kriegst so, ja, hier, Künstler XY sucht einen neuen Song und da reichst du deine Textidee ein. Und das machen 150 andere Autoren aber auch.
Ja.
Und du, ne, da habe ich mir gedacht, so, was, Alter, ich bin doch der King. Entweder du fragst mich direkt, dann kriegst du was von mir, oder du kriegst halt nichts. Aber ich schlag doch nicht was vor. So, ne, das ging gar nicht.
Ja, verstehe. Ja, ich glaube, diese Art von Musikertum, ich sehe das ganz wie du, ich bin da auch immer sehr egoistisch gewesen, was das Verwirklichen angeht und hatte der Gedanke, zu versuchen, so ein Session-Musiker oder irgendwas zu werden oder Songwriter zu werden, diesen Gedanke hatte ich fast, also den hatte ich eigentlich überhaupt nicht, weil mir das einfach wirklich auch persönlich einfach überhaupt nicht entspricht, so. Das entspricht nicht meiner Persönlichkeit, das zu machen, und ich hätte mich da auch nicht unbedingt reinzwingen können, weil ich bin auch jemand, der sich einfach nur musikalisch ausleben will, aber wie du schon sagst, das ist natürlich, wenn man Musiker ist, wenn man Songwriter ist, etc. und damit seinen Lebensunterhalt verdient, im Hintergrund so Sachen zu machen, ja, und talentiert zu sein, es ist natürlich trotzdem kein wirklicher Ausverkauf, weil man ist immerhin nicht Staubsaugervertreter, so, ja, oder
nee, es gibt ja auch Leute, die genau das, die sagen, ich möchte Musiker sein, und es ist ja nicht jeder so eine Rampensau wie ich zum Beispiel oder so, und sondern es gibt Leute, Alter, ich möchte gerne mit Gitarre spielen, mein Geld verdienen, ich bin Profi-Drummer. Die Leute rufen mich an, weil die einen perfekten Drumtake brauchen oder so,
ja,
ne? Und ich finde das total überhaupt nicht verwerflich. Ich will nur sagen, mir fehlen dafür die Skills. Ich kann es einfach nicht. So, ich könnte jetzt mit ganz viel, also ein bisschen Gitarre spielen kann ich jetzt schon, wenn du mir richtig viel Zeit gibst, mehr Zeit als große Studios eigentlich erlauben aufgrund der Kosten, dann kann ich auch sagen, so, ja, okay, ich kann dir jetzt vielleicht auch so ein Funk-Lick einspielen oder kann dir halt auch so ein Klischee-Metal-Riffing da reinballern, das geht alles schon so, aber das hat natürlich alles nicht so richtig Seele. So, ne? Mhm. Was hat das mit Berufsjugendlichen zu tun? Das muss man sich jetzt, ich glaube, ach so, genau. Wie ich darauf gekommen bin, ist, dass natürlich unser Eins behält es sich vor, zu behaupten, hey, das muss alles so nach unserer Laune gehen, so wie wir das gut finden. Und da ist die Frage, ob das gut altert. Weil eine Sache müssen sich zumindest diese besagten super eiskalten Superprofis nicht gefallen lassen, den Vorwurf, dass sie irgendwie schlecht altern. Weil sie machen heute das, morgen das, in 20 Jahren, was auch immer von ihnen verlangt wird, was ihr Handwerk eben so hergibt. So, ne? Oder was so, ne? Und bei uns ist das ja so ein bisschen anders. Wir verkaufen immer nach außen hin das, was wir denken, was gerade total geil ist und interessant ist, oder hast du nicht gesehen, oder was wir gut finden.
Ja.
Und das ist natürlich, klappt manchmal gut und manchmal schlecht, und manchmal klammern sich die Leute wirklich vehement an so Sachen, die dann halt auch einfach eben zu Ende sind. Hast du so Beispiele in deinem Bekanntenkreis oder so Sachen, die dir jetzt direkt einfallen, wo du so, ach so, Alter, der hat den Schuss nicht mehr gehört. Der hätte sich 1998 erhängen sollen.
Also ja, ich sag mal so, mir fällt als allererstes und allerbestes Beispiel ein, wenn man in den USA auf die NAMM geht, diese Musikinstrumentenmesse, die jährlich stattfindet, wenn Covid nicht dazwischen funkt, da sind natürlich extrem krass viele von diesem ganzen LA-Musiker, Session-Drummer, Session-Guitarist, bla bla bla, so diese ganzen Vollprofi-Musiker kommen da auch hin und versuchen Endorsements zu kriegen und irgendwelche Gigs und bla bla bla.
Jigs,
und da sind extrem viele, die das schon so seit den 80ern machen und die noch immer diesen Glamrock-Style haben. Also die haben so riesen...
ich weiß genau, was du meinst.
So richtig, Alter. Ne, also die haben dann so...
So Typen, die auch gerne wie so Slash und Zylinder, ja, tragen und so.
Ja. Genau, oder so riesen schwarz gefärbte Frisuren und noch, ja, so ein bisschen...
Pseudo-Mötley Crüe-mäßig.
Genau, so, ne? Lidschatten zur aschgrauen Haut, ja, weil man halt mit, keine Ahnung, 57 natürlich kein heißer Cockrocker mehr ist, so, ne, aber das Ding ist, davon gibt's halt auf der NAMM immer richtig viele, und die finde ich zum Beispiel interessant, weil die ein Hybrid sind zwischen dem, was wir machen, und dem, was Profis machen, weil die sind vielleicht hier diese Profis, die angeheuert werden, um irgendwo was einzuspielen, aber man sieht ja daran, dass die an diesem Rocker-Style so krass festhalten, ja, dass die offensichtlich schon noch Ambitionen haben, die irgendwie wahrscheinlich aus der Zeit noch mit rübergekommen ist. Die haben noch immer Ambitionen mit ihrer Rockband, so, ja, auch richtig, und dann treffen sich fünf verschiedene Session-Musiker aus LA, die alle so aussehen, die alle Schlangenlederstiefel und Jeans mit so kleinen Diamantenstücken und Affliction oder Ed Hardy-Shirts. Die treffen sich dann zu fünft als Session-Band und denken, sie werden halt, weil sie alle so krasse Session-Typen sind, werden sie auch als Band super erfolgreich. So eine Typen sieht man da einfach wie Sand am Meer, und du siehst ihn das aus 100 Meter Entfernung an, dass das solche Ottos sind, Alter.
Das sind auch Leute, Simon, die spielen hier in den USA mit Vorliebe, halte ich fest, nicht in Coverbands, sondern in sogenannten Tribute-Bands.
Ah. Also, ne, das,
ja. Ich hör ja hier viel Classic-Rock-Radio, Wind FM 92.5, kann ich allen empfehlen, wenn ihr hier in der Gegend seid. Guter Sender. Aber da spielen dann am jedes Wochenende, werden dann Karten verlost für die REO Speedwagon Tribute-Band oder die Sheep Trick Tribute-Band. Und das sind genau diese Typen, so, ne? So einen fetzigen Zylinder. Das sind auch die Typen, die heutzutage, diese Hemden waren so Ende der 90er Jahre, so ganz kurz in so Spätphasen von dem Metallica Load und Reload Alben, so Hemden mit so Flammen drauf. Weißt du, was ich meine?
Ja,
das sind auch dieselben Typen, die noch Flammenhemden tragen. Und ein nicht kleiner Teil dieser Leute, die Flammenhemden tragen, haben sich auch dann 1999 direkt diese Flammentattoos auf die Unterarme tätowiert.
Ja, ja.
Es sind dieselben Leute.
Definitiv.
So Flames, Alter, so, ne? Up in Flames, weil alles so einfach so Action-Wielding, Axe-Rocking over the top ist, so, ne? Oh man. Nichts altert so schlecht wie Rock. Muss man auch mal ganz sagen. Rock ist so wirklich so auch so, Rock ist so peinlich, Alter, in so vielen Belangen.
Definitiv, ey. Ja, es ist, die NAMM ist auf jeden Fall super, um diese Frage wirklich zu beantworten, live und in Farbe, so, weil man da auch, was halt auch krass ist, ich weiß auch, als ich das erste Mal auf der NAMM war, 2013,
Mit deinem Zylinder und den Flammenhemden.
Das wäre schön, nee. Aber da kam mir, habe ich erkannt, der Sänger von der Band Static X entgegen. Und die waren
ja,
so eine Industrial New Metal Band irgendwie aus den 2000ern. Und der Typ hatte, halte ich fest, ein Leder-Overall an, ein schwarzes mit Flammen drauf. Und der Typ, und dann, der war immer früher als der mit seiner Band so am Start war, hatte der immer so eine riesenhohe Igelfrisur, so cartoonhaft. Ja, so 30 Zentimeter.
Wie der Papa Roach-Sänger, der altert auch nicht sehr gut.
Das stimmt wohl, ja. Stimmt, der sieht auch aus wie so eine alte Brief.
Den Style, Alter, wie aus diesem, wie heißt das Video? Cut My Life in Two Pieces und so, ne? Der hat halt einfach noch 1:1 dasselbe Outfit wie vor 24 Jahren oder so. Also, wenn man zur NAMM geht, allgemein, wenn man nach Kalifornien geht, wo die ganzen Hippies und so ein Scheiß wohnen, und dann insbesondere zur NAMM, man sollte immer sein Gewehr mitbringen. Nicht um Stress zu machen, sondern um Gnadenschüsse zu verteilen. So, das ist halt
eine Lösung, ja. Ja, da ist schon ein Volk, ja. Aber das Flammen-Overall und dann das Geile war halt auch zu der Zeit, jetzt gerade gibt's ja anscheinend so ein New Metal Revival, wie dem auch sei.
Ist das so?
Ja, anscheinend.
Kommen wir gleich drauf.
2013 allerdings gab es das auf gar keinen Fall. Und ich fand es halt auch richtig krass.
Vielleicht für dich nicht.
Ja, nee, da gab es auf jeden Fall kein großes Revival davon. So viel kann man sagen. Aber das Ding ist so, die Band war seit Jahren abgemeldet. Die haben zu dem Zeitraum auch nichts gemacht. Und der hat sich trotzdem seine scheiß Turmfrisur hochgegelt, weil du genau weißt, ey, wenn ich hier nicht in meinem Flammenleder-Overall mit meiner Turmfrisur ankomme, erkennt mich kein Schwein, weil ich so abgemeldet bin. Und es hatte so einen Hauch von Verzweiflung. Sein ganzer Auftritt, ja, hat einen Hauch von Verzweiflung. Traurigerweise lebt der nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, was passiert ist. Der ist ein paar Jahre später gestorben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also es hatte einen Hauch von Verzweiflung. So, hey, erkennt mich. Ich bin der Typ von Static X. So, ja, das war, hat man halt aus 100 Meter Entfernung gesehen. Aber dann gibt's natürlich auch in L.A. Leute aus der Zeit, die keine Sau kennen und die trotzdem noch wie, also da sind komplette New Metal Bands erkennbar rumgelaufen und haben nach Endorsements gefragt, aber halt so lokale New Metal Band aus LA, so die einfach komplett den Knall nicht mehr gehört hat, so.
Viele Musiker kommen ja mit dem, also wenn der Fame und der Erfolg vorbei ist, gerade wenn selbiger sehr früh in ihr Leben getreten ist und der meldet sich dann ab, dieser besagte Erfolg, kommen damit nicht gut klar. Kannst du dich an die englische Band East 17 erinnern?
Ja, sehr gut,
so
ja.
So eine Boyband, die sind auch nicht, die hatten so 1-2 Jahre, wo sie berühmt waren und dann fiel es drastisch ab. Und ich glaube, einer von denen hat sich vor einigen Jahren umgebracht und wenn man den Gerüchten trauen darf, hat er versucht, sich im Ecstasy-Rausch mit seinem das tut mir leid. Das ist absolut pietätlos. Aber wenn die Geschichte stimmt, Mad Props hat versucht, sich selber mit seinem eigenen Auto zu überfahren. Und zwar, indem er mit seinem Jeep gefahren ist und sich im Ecstasy-Rausch selber aus dem Auto geschmissen hat und versucht hat, dass das Auto über ihn rollt. Und ich, wenn ich für eins Respekt habe, dann sind es extravagante Selbstmordmethoden, so wirklich. Also das, ich habe es nur gehört. Ich will nur sagen, so manchmal sitzt der Stachel wirklich tief. Oh man, sorry, also ich möchte mich dafür entschuldigen. Real Talk, das ist natürlich, Suizid ist überhaupt nichts Lustiges. Aber
das ist schon eine crazy Story, Alter.
Das ist eine crazy Story, das will ich damit sagen.
Die Story ist lustig, nicht der Selbstmord.
So, natürlich, das ist überhaupt nicht lustig. So, warte mal, ich muss jetzt... ich muss das jetzt eben
googeln, ja.
17 Member Suicide Car.
Warte ja, mal. Vielleicht findet sich was.
Das fängt schon wieder besser an. Jetzt, die Überschrift ist Harvey. Das ist offensichtlich der Name des Sängers dieser Band. Blames Potatoes for Bizarre Car Accident.
Der meint Deutsche, Deutsche.
Ey, Leute. Ich hab ausnahmsweise nicht gelogen. Troubled reality TV star Brian Harvey has provided an astonishing explanation for the bizarre and terrifying accident in which he was run over by his own Mercedes, claiming it was caused by a meal of 3 giant baked potatoes smothered in tuna mayonnaise and cheese. Ich möchte die ganze Story jetzt nicht vorlesen, aber er hat halt auch auf jeden Fall, er hat wirklich tatsächlich es geschafft, sich mit seinem eigenen Auto zu überfahren. Und sorry, also das gibt es ja oft so, ne? Ein anderer Star, den ich sehr schätze, Vanilla Ice, der ist, habe ich auch schon die eine oder andere Story erzählt, der hat das Ausbleiben des Ruhms auch nicht gut verkraftet und der wurde vor wenigen Jahren Ice Ice Baby, der meistverkaufte, in Anführungsstrichen, Rap-Song aller Zeiten. Der wurde vor wenigen Jahren hier in Florida, das ist auch Florida Man Überschrift, Florida-Leute sind halt etwas bizarr, wurde dabei verhaftet, wie er aus Garagen Fahrräder geklaut hat. Aber so, nicht im großen Stil, sondern einfach bei Privatleuten irgendwie ein geiles Fahrrad, ein geiles Mountainbike gesehen hat und dann da rein ist und das hat mitgehen lassen. Und das ist, hat ähnlich viel Stil, wie sich mit seinem eigenen Mercedes zu überfahren. Ja, aber zurück zu Static X und der fürchterlichen Nam. Da laufen natürlich wirklich fürchterliche Leute rum.
Also da sieht man, glaube ich, viele von den verschiedenen Typen, die einfach nicht würdevoll als Berufsjugendliche gealtert sind, sondern wo, ja, wenn, ich glaube, das ist so, wahrscheinlich ist das so ein bisschen der Spagat, ne? Wenn man desperate wirkt, egal mit was man versucht, ja, ob man nun Profimusiker sein will oder sagen wir es jetzt einfach mal so Idealist-Musiker sein will, wenn man dabei die ganze Zeit übelst desperate rüberkommt und aussieht, dann ist es wahrscheinlich, dann geht die Würde wahrscheinlich auch ein bisschen baden so.
In Würde gealtert ist zum Beispiel, ist kein Musiker, aber ist zum Beispiel jemand wie Tony Hawk. Der sah sein ganzes Leben lang schon aus wie der langweiligste Typ der Welt, wie dein Mathelehrer, der ganz nett, aber nothing to write home about ist und trotzdem der beste Skateboarder der Welt und der ist heute immer noch mega schweinegeil. War nie ein Angeber, schweinereich, hat das nie an die große Glocke gehangen, aber ist halt einfach in dem, was er gemacht hat, saugut und weißt du was? Mit Recht. Verdienterweise, weil sein Leben dem Skateboardfahren gewidmet hat. Und das ist meiner Meinung nach ein Berufsjugendlicher, wo das Wort sehr positiv konnotiert ist und der in Würde gealtert ist.
Was bei dem auch geil ist, wo wir gerade von Würde sprechen, ist, dass der oft auf seinem Twitter-Kanal so Posts raushaut, wo Leute denken, dass sie ihn mit Tony Hawk verwechseln, die ihn ansprechen und sagen, ey, du siehst aus wie dieser eine Skater da. Und der postet, also ne, der anscheinend hat er ständig diese Erfahrung, das ist irgendwo im Flugzeug oder so und die Stewardess sagt, haha, sie sehen aus wie dieser eine Skater, mir fällt der Name nicht ein und das, sowas passiert dem wohl ständig und dann postet er das immer, also der nimmt sich offensichtlich auch selbst auf die Schippe damit mit seiner komischen Prominenz, die er wird immer nur für jemanden gehalten, der so aussieht wie er. Das finde ich schon auch sportlich so. Aber ja, er nimmt es mit Humor und ich gebe dir recht, ich finde Tony Hawk ist gut gealtert.
Hey, du siehst doch aus wie der Sänger von E17, der sich mit seinem eigenen Auto überfahren hat. Ja, nö, das bin ich nicht. Da hast du den Falschen.
Nee, ich bin eine der drei Kartoffeln.
Ja, nö, das ist ganz falsch hier. Ja, ich lese da noch gerade mal die ganze Story. Kann ich nur empfehlen, egal. Ich war noch nie auf der NAMM, aber ich, so wie du das beschreibst, genauso habe ich mir das vorgestellt. Gibt es sonst so Leute, die dir einfallen, jetzt vielleicht auch, um wirklich Namen zu nennen, wo man denkt so, Alter, ja, hättest du mal einfach. Also, ich finde, der Sänger von Papa Roach, das ist ein ganz lieber Typ, glaube ich. Ich habe mal ein Interview von dem gesehen. Ein sehr sympathischer, sehr freundlicher Mensch. Also, wir reden hier nur über die Peinlichkeit seiner Band, nicht über die Peinlichkeit seines Menschendaseins. So, ne? Das ist. Ich weiß gar nicht, ich kenne von denen nur einen Song. Ich weiß gar nicht, ob die peinlich sind. Aber ich, als ich jung war, war Papa Roach das Sinnbild für so Pseudo, für so Faker. Das war einfach lahm, durch und durch.
Mhm. Fällt mir noch jemand ein? Nee, pass auf, zur NAMM sage ich noch ganz kurz. Sollte die, also wegen Covid und so, findet die dieses Jahr leider im Sommer statt. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, im Juni nach L.A. zu fahren, um mit schwitzenden Musikern abzuhängen. Aber normal ist die im Januar. Sollte die nächstes Jahr im Januar stattfinden und wir beide sind im Land, dann lass uns zur NAMM fahren zusammen.
Ich werde nächsten Januar da sein, so nächstes Jahr. Lass uns auf jeden Fall hin.
Ja, wäre geil. Und dann kommt sie.
Da machen wir eine Sendung, Alter, von der NAMM, Alter. So, jetzt sieht's, also, ja. So geht's ab.
So genau.
Da müsste dann natürlich der ein oder andere Sponsor vielleicht nochmal in die Tasche greifen, um uns diesen Trip zu ermöglichen. So, weil wir fliegen natürlich jetzt auch nicht einfach so für Jux und Dollerei durchs Land. Kostet ja alles Geld, aber die Idee ist natürlich geil. Wir sammeln für den großen NAMM-Trip. Wer gerne lacht und solche Leute exposed haben will, bitte immer fleißig in die Bierkasse schmeißen, dann fliegen wir zur NAMM und wir machen auch Bilder, ist versprochen.
Ja, genau. Wir machen vielleicht ein Videotagebuch, wo wir das alles filmisch festhalten. Ja, wer mir einfällt, spontan als jemand, der nicht gut gealtert ist, ist der ehemalige Sänger von Morbid Angel. Wie heißt er? Sein Spitzname ist, also ich bin ja Morbid Angel Fan so, David Vincent, genau, David Vincent von Morbid Angel, der sich den Künstlernamen Evil D gegeben hat, was schon mal schlecht ist.
Evil D?
Evil D, ja, ist schon mal kein richtig...
Nach dem gleichnamigen Evil D Song von Buddy Count, Evil Dick wahrscheinlich.
Ich glaube nicht.
Der beste Song aller Zeiten.
Ich glaube nicht, nee, dass das seine Inspiration war. Der jedenfalls, der hat so einen ganz weirden Style, der sieht aus wie eine Mischung aus Country-Sänger und Goth. Ja, und...
das gucke ich mal direkt nach.
Ja. Evil D. David Vincent.
Morbid, ja, sprich ruhig weiter.
Ja, ja, ich guck mir jetzt.
Oh ja, der sieht aus wie Ted Nugent für in so Goth, Alter.
Ja, genau. Und
Eieiei.
Das ist kein richtig geiler Style, muss man einfach mal so sagen.
Nicht so ein geiler Style.
Und Morbid Angel sind ja nun wirklich eine legendäre Band, ja. Die Band ist wird nach wie vor als absoluter Kult. Es ist eine Band, die jeder geil findet, ja. Keiner sagt Morbid Angel. Entweder No One Cares oder ne, irgendwie so. Das ist eine Band, die alle respektieren durch die Bank weg. Aber und normalerweise müsste man meinen, wäre man Morbid Angel Member, ist man automatisch erstmal auch irgendwie cool so, ja. Aber Evil D, den guckt man sich an und denkt so, der sieht eigentlich so ein bisschen aus wie der Onkel von irgendjemandem, der mal Rocker sein wollte. So sieht Evil D aus, oder? So ein bisschen.
Oh, der hat auch so diesen ganz peinlichen Kinnbart. Weißt du, Leute mit Kinnbart, wir freuen uns über alle Hörer. Liebe Hörer da draußen. So, also mit wirklich, wir respektieren alles, alle Formen und Farben von Menschen. Aber ihr da draußen mit einem Kinnbart, überlegt euch das nochmal.
So, ja, mit so einem Bremsstreifen, ja.
Ja, mit so einem Klodeckel auch oder so, weißt du, oder halt einfach so, ich kann mich erinnern, das war bei mir auch so gerade in so pseudo-alternativen Umfeld, also wenn du, wir haben so in unserer Folge über Klamottenstyle haben wir mal drüber geredet, so, und wenn Leute auch so, die jetzt nicht so richtig aus der Reihe tanzen wollten, aber so ein bisschen crazy sein wollten und schon Bartwuchs hatten, der bei mir bis heute ausbleibt, die hatten dann so ein flimsy Kinnbart. Mhm. So, weißt du, so, da frage ich mich immer, was ist denn los mit den Leuten? Was ist denn da passiert? Ob gibt's da zu Hause Knatsch oder so? so ein Kinnbart. Naja, egal. Und Evil D hat auf jeden Fall so unter der Unterlippe so
ein Soul Patch.
Heißt das so?
Das heißt Soul Patch, ja.
Soul Patch Bart wird jetzt auch direkt gegoogelt. Google, das ist so ein Ding, habe ich. Das ist eine Suchmaschine. Kennst du das? Neulich mir ein Kumpel erzählt.
Ich benutze noch Lycos. Lycos.de.
Ja, gearofthedark@yahoo.de.
At angelfire.de.vu.
Ja. Soul Patch Beard. So. Oh ja. Oh, da. Ah, okay. Das ist eigentlich der Hitlerbart.
Unter der Lippe. Sowas nennt man Soul Patch. Ja, David Vincent. Ja, der ist nicht gut. Ist für mich ein gutes Beispiel. Ja.
Alter, das sieht aus. Ich gucke mir hier gerade Bilder in diesem Internet an, ne?
Ja.
Alter Vater, was sind das denn für Menschen? Ja, das sind Leute, die zur NAMM gehen. Das muss man sagen. Oder Leute, die hier in Florida in Daytona Beach feiern.
Ja, natürlich ist David Vincent, lebt natürlich auch in Tampa, ist ja klar.
Tampa, ja, das muss man aber fairerweise zu der Ehrenrettung von Florida sagen, weil halt einfach ohne Ende schweinegeile Death Metal Bands aus Florida kamen. So, das muss man einfach festhalten.
Richtig, ja, das ist richtig. Aber wenn man sehen will, in welchem Zustand das jetzt ist, einfach mal David Vincent googeln. Was ist aus dem geilen 90er Jahre Death Metal geworden? Evil D.
Krass ist es, wenn so Berufsjugendliche, wenn die so merken, wenn, also es gibt ja so Leute, die sind, also und das respektiere ich, die sind zum Beispiel, du triffst so einen Typen auf der NAMM mit seinem Flammenhemd und mit seinem Slash-Hut und seinen Snakeskin-Shoes und so. Und er findet das aber richtig geil. Das kann man ja eigentlich denn ihm überhaupt nicht übel nehmen. So muss man sagen, so Alter, Hauptsache der ist glücklich. Also ich meine jetzt mal, Klammer auf, Klammer zu, wir unterhalten uns natürlich über totalen Blödsinn hier. Das Klar. Wichtigste ist, dass Leute sich gut fühlen und irgendwie im Reinen mit sich sind und einfach glücklich sind. Dennoch, und das kann man im Kleingedruckten bei Gear of the Dark nachlesen, erhalten wir uns das Recht, auf einer ganz ekligen, zynischen, eindimensionalen Art und Weise über andere Leute herzuziehen. Das ist der the Backbone, das ist das Rückgrat dieses Podcasts. Und deswegen machen wir einfach Disclaimer, einfach so weiter. So, was ich sage, ganz fürchterlich ist, wenn man das den Leuten auch noch ansieht, dass die wissen, dass das nicht geil kommt. Sie haben nur keine andere Idee, was sie anders machen könnten, weil sie sich nicht trauen, die Haare abzuschneiden, weil sie sich nicht trauen, die Turm-Igel-Papa-Roach-Frisur nicht mehr morgens aufzustellen, weil sie dann einfach irgendwie so ein Average Joe sind, so ein Jedermann. Und ich glaube, das muss ein ekliges Gefühl sein, wenn du morgens aufstehst und wieder in deine Rolle schlüpfen musst. So, das glaube ich.
Ja, weil du vielleicht auch keine tatsächliche echte Rolle hast, sondern.
Ja, weil es nur noch deine einzige Bestätigung, nur noch die Leute sind, die dir besoffen in der Kneipe High Five geben. Ey, warst du nicht der Typ Doppelpunkt? Oder hast du nicht mal Doppelpunkt? Ich kenne dich noch von Doppelpunkt. Und das ist immer noch besser als gar nichts. Insbesondere, wenn du vielleicht mal eine Zeit in deinem Leben hattest, wo du Aufmerksamkeit noch und nöcher gekriegt hast, bevor du dich versucht hast, mit deinem Mercedes zu überfahren. So. Ich glaube, davon gibt es ganz, ganz viele. Und das sind für mich Berufsjugendliche, die ihren Style, also man muss ja sagen, das, was wir gut finden, egal ob Metal oder nicht, aber das ist ja alles Popkultur, Popmusik, wenn man so will, ne? Und also die ganze, wirklich die richtige Tragik von so Berufsjugendlichen hat ja immer was auch so mit populär Popkultur zu tun, irgendwie. So, es gibt ja nicht so einen Berufsjugendlichen, der sage so, ja, der war früher ein total guter Henker oder ein total guter, beim ADAC war der Typ eine Legende, aber der kann nachdem er in Rente gegangen ist, der kann einfach nicht loslassen. Das ist ja, weißt du, sowas passiert ja selten, dass man sagt, oh, der war früher hier bei der Feuerwehr eine Granate, der Typ, aber jetzt so eine arme Sau. So, nee, das gibt es ja, insbesondere in so Popmusik oder popkulturellen Kontext von Leuten, die sowas darstellen wollen. So, ne?
Ja, die nicht aufhören können, was darzustellen. Ja, ja, auf jeden Fall.
Genau. Ja, da fragt man sich nämlich immer, was machen denn zum Beispiel die Jungs von Crazy Town? Rennen die noch genauso rum, wie sie mal rumgerannt sind? Der Typ ist doch bestimmt auch nicht gut gealtert. Crazy Town, Singer of Crazy Town, den gucken wir uns mal an. Cool. Geile Band.
Ganz groß.
Die hast du doch bestimmt gehört, die waren doch auch New Metal oder wie, oder?
Nee, Crazy Town habe ich nicht gehört, nee.
Alter, sein Name ist Shifty Shellshock. Also sorry, bitte jetzt, und ich sehe den gerade, ab jetzt alle Spenden bitte an Shifty Shellshock, der hat das viel nötiger.
okay, Google wird schon, läuft.
Shifty Shellshock comes out of coma. Was ist denn da schon wieder passiert? Ach, 2012, naja gut, das kann ja so schon nicht gewesen sein.
Alter. Ich sehe auch ein paar Fotos, die abenteuerlich sind. Ey. Ach, Shifty, ey.
Shifty, Mann, er hat aber immer noch einen tollen Körper, ne? Das ist der schöne Shifty. Wusstest du, hast du mir das vielleicht sogar, nee, hast du mir nicht erzählt, das hat mein Freund Cunning mir erzählt, Grüße gehen raus, dass der Song Crazy Town, dass die Band Crazy Town mit ihrem, die waren ja auch so ein One-Hit-Wonder, ne? Wie hieß der Song nochmal? Butterfly oder so, ne?
Ja, ja, ja.
Das ist ja ein Sample aus einem Red Hot Chili Peppers Song.
Ah, das war mir nicht bewusst.
Diese ganze Bassfigur und dieses Gitarrengedüdel, glaube ich auch, kommt, das ist basiert, da ist nur ein Drumbeat drunter gelegt, aber es ist halt eigentlich ein Pattern aus einem Chili Peppers Song. Und dann hat der Shifty einfach drüber gerappt.
Finde ich ziemlich Shifty von ihm.
Ja, Shifty. Oh, The Troubled History of Crazy Town, nachzulesen auf grunge.com. Da weiß ich ja, was ich gleich mache. Also ich merke gerade, so dieses Gossip-mäßige liegt mir.
Ja, wir sollten vielleicht bei Gear of the Dark einfach zusätzlich zu dem, ja, wenn wir am Anfang der Folge mal drüber sprechen, was so geht, vielleicht sollten wir auch noch einen kleinen Gossip, so ein kleines, so eine Gossip-Rubrik mit einbauen.
Die Gossip-Ecke.
Ja, ja, genau. Ja, ja. Oder am Ende hinten dran. Who cares? Aber ja, wenn wir jetzt schon bei der Gossip-Ecke sind, Hanno, meinst du?
Alter, die sehen aus, Alter, als hätte man die überfahren mit dem Mercedes. So alle, so wirklich alle, Mann. Das ist so, als hätte sich Ben Stiller so als die Typen verkleidet.
Geil.
So, naja, egal, sorry, ich drifte ab wie die Karriere von Crazy Town.
Ja. Ich glaube, du bist jetzt so gebannt, du starrst so gebannt ins Internet.
Ja, sorry, ich höre mal auf, ja, so, ich bin wieder da, ja, alles klar. Und die Leute können es ja zuhören, sie sehen ja, ich beschreibe ja, was ich sehe.
Ja, ja.
Hast du Angst, dass das, Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen.
Nee, sprich bitte. Hab ich
Hast
Angst?
Du Angst, gibt es irgendein Gefahrenpotenzial, dass das dir auch mal passieren könnte, dass du irgendwie in 20 Jahren irgendwo rumrennst, Simon von Gear of the Dark, der Nightmare, der W-Farm Simon, ei, guck dir den mal an.
ich glaube, ich bin, ich sag mal so, ich stelle mir natürlich die Frage auch manchmal, ob ich gut gealtert bin, denn wir sind jetzt in dem Alter, wo man sich die Frage schon auch stellt, so, ne? Und gerade, wie wir schon festgestellt haben, wir machen noch so ziemlich das Gleiche als das, was wir gemacht haben, als wir in unseren 20ern waren. Wir tragen im Grunde genommen die gleichen Klamotten mehr oder weniger, ja, und Bandshirts und so. Und manchmal tatsächlich ertappe ich mich dabei, wenn ich wieder so ein besonders hässliches Bandshirt, wie ich auch heute anhabe, anziehe und dann rausgehe und dann denke so, ja, ist das überhaupt altersgemäß so? Aber ich glaube, ich bin glücklicherweise nicht ganz so hängen geblieben in so einer ganz identifizierbaren Sparte wie die angesprochenen Glamrocker. Wenn ich nämlich so jemanden auf der Straße sehe, dann denke ich mir schon so, oh, okay, alles klar.
Du arme Sau.
Hängen geblieben halt, so, ne? Ist so erstmal der erste Eindruck. Aber.
Wie so Drum-and-Bass-Typen, weil da gibt's ja auch immer noch.
So. Ey, keine Ahnung, ob ich die auf der Straße erkennen würde als solche, aber. aber gefällt mir. Alter. Gefällt mir. Ist schon, klingt lustig, ich lache einfach drüber. Nee, aber ich glaube, ich hänge glücklicherweise nicht ganz so tief in irgendeiner ganz bestimmten optisch identifizierbaren Sparte fest. So. Von daher sehe ich halt auch in der Regel aus wie ein Normalo mit einem Bandshirt. Und vielleicht ist ein Bandshirt nicht immer altersgemäß, aber ich glaube, kann man machen.
Ich glaube ich auch. Ich habe ja wirklich keinen extravaganten Style. So, ne? Also das, ich glaube, das ist das, was einen davor bewahrt, dass man, wie sagt man, so ein Schatten, so ein Abziehbild von sich selbst wird, so ein wandelndes Klischee. Umso extremer der Style ist, der natürlich auch oft so an die vergangenen Erfolge angeknüpft ist, damit man auch irgendwas hat, was man durchs Leben tragen kann, umso extremer der Style und so festgefahrener auf eine bestimmte Nische, umso größer die Chance natürlich auch, dass man so ein Abklatsch, so eine Witzfigur wird, ne?
Ja. Ganz, ich glaube, das Schlimmste ist wahrscheinlich ein Abklatsch und eine Witzfigur von sich selbst zu werden.
Ja, genau das meine ich, so, weil, ja. Man, also ich fand das jetzt nie cool, aber vielleicht gab es Zeiten, das weiß ich nicht, da war Papa Roach mal eine geile Band und der Sänger sah tatsächlich irgendwie cool aus. So, ich weiß es ja nicht, so, mir fehlt das Gen, um das einzuschätzen, aber, weißt du, was ich meine? Aber vielleicht hätte man das dann irgendwie nach ein, zwei Jahren auch begraben sollen, dieses Ding, und sich weiterentwickeln. Berufsjugendliches Dasein und die negative Auslegung von dem Wort hat ja auch viel damit zu tun, wenn sich Leute nicht weiterentwickeln.
Ja, sicherlich, ja. Weißt du, bei der, mir fällt noch gerade ein zu dem Thema, ich habe gerade kürzlich vor ein, zwei Tagen eine Nachricht von einem unserer Hörer bekommen auf Instagram und der hat mich gefragt, ob ich oder auch wir schon mal darüber nachgedacht haben, alles hinzuschmeißen, um doch einfach irgendwie ins Otto-Normalleben mit einem normalen Job zu gehen, einfach um zu sagen, von okay, ich will jetzt diese Sicherheit haben, ich will jetzt alles hinschmeißen. Hattest du das schon mal, wolltest du schon mal alles hinschmeißen und was wäre deine Exit-Strategie gewesen? Das ist meine Frage, Folgefrage.
Ich habe das ja vorhin schon mal so ein bisschen beantwortet. Ich wollte nie alles hinschmeißen, weil ich auf sicher gehen wollte, sondern ich hatte das Gefühl, ich wollte mein Leben ändern, um den Druck rauszunehmen. So, weil ich hatte mich wirklich, es klingt jetzt etwas unromantisch, aber ich hatte mich wirklich damit, meinen Frieden damit gemacht, okay, jetzt wirst du halt eben kein Berufsmusiker oder du wirst nicht davon leben können. So, ne? Und aber ich hatte nie das die Idee so von wegen, ey, das stinkt mir jetzt alles, ich schmeiß das alles hin, ich mache jetzt was anderes, das wird hier nichts. Weil dafür war meine Liebe und ist meine Liebe der Musik gegenüber auch einfach viel zu groß. Ich kann ja nicht die Musik entlieben und kann jetzt einfach aufhören, ey, ich finde das nicht mehr lebensfüllend, erfüllend oder so, das geht natürlich nicht. Aber ich kenne so Leute, die sagen so, ja, nee, ich kenne echt Leute, die ihre Instrumente dann auch verkauft haben. So, ja, das wird jetzt nicht so und die hat oder steht im Keller oder so. Ich kenne wirklich Leute, die haben extrem dafür gebrannt und die wollten ihr Leben lang nichts anderes machen als Musiker sein. Und anstatt das dann irgendwie würdevoll weiterzuführen und einfach zu sagen so, hey, du machst das doch für dich am Ende des Tages in erster Linie, die sagen dann so, ja, nee, ich mache jetzt was anderes, dann werde ich jetzt irgendwie Versicherungsvertreter oder so. Ist jetzt natürlich ein extremes Beispiel. Oder der Stachel und der Schmerz, dass das nicht geklappt hat, kenne ich auch einige, sitzt so tief, dass die Leute einfach, dass man sich versucht, so dazu zwingen, so dass und das finde ich immer schade, so wenn Leute dann einfach so gar nicht mehr Musik machen, weil sie denken so, ja, I didn't have what it takes.
Ja, finde ich, das finde ich auch schade. Ich glaube auch, die gesündeste Einstellung dazu ist auch einfach zu, ich glaube immer, es ist so, man sollte sich in alles reinhängen, was man macht, aber man sollte erstmal keine wirklichen Erwartungen mitbringen, was man dafür zurückbekommt. So entweder man ist also quasi so ein kreativer Musiker, der sich einfach ausleben will. Und ganz ehrlich, selbst wenn man vielleicht mal irgendwann viel größeren Erfolg hat, ich finde, es ist nichts unwürdevoll daran, irgendwann zu sagen, ey, pass auf, Musik ist jetzt doch eher wieder ein Hobby für mich. So, ich mache noch Musik, ich mache Platten und bringe die auch raus, aber es ist jetzt nicht so,
dass... Für uns wird das schon, dass ich unterbreche, aber es wird doch für Leute wie uns eh niemals ein Hobby sein. Ich finde, das Wort Hobby wird dem nicht gerecht.
Gut, Hobby wird dem vielleicht nicht gerecht, aber ich will damit nur sagen, dass es nicht unwürdevoll ist, selbst wenn man irgendwann Rockstar war, Musik dann wirklich nur noch aus Leidenschaft zu machen, auch wenn man eben nicht viele Leute damit erreicht. Ja, man muss seine.
Das ist das Gegenteil. Das beweist, dass du es wirklich aus Liebe zur Sache machst.
Genau, absolut. Deswegen, das meine ich halt. Und das ist, wenn man die Liebe, um da auch die Zuhörerfrage zu beantworten, ich glaube, wenn man die Liebe zur Sache wirklich hat, dann schmeißt man es auch nicht hin. Dann kann man es wahrscheinlich auch gar nicht hinschmeißen. Also ich habe nie darüber ernsthaft nachgedacht, das hinzuschmeißen.
Ich habe öfters mal, und das habe ich immer noch, ich habe so Momente, wo ich mir denke, so, es ist mir alles zu viel, das ist mir alles zu anstrengend. Wie jetzt zum Beispiel in den letzten anderthalb Jahren, wo ich an einer neuen Platte gearbeitet habe. Ich dachte so, weil es gibt so, ich bin halt auch so ein manischer Typ. Ich verrenne mich dann so sehr krass in so Arbeits, in so kranken, ungesunden Arbeits Art und Weisen, wie ich mich da reinhänge, dass ich überhaupt kein Ende mehr sehe und dass ich mich auch voll unter Druck setze und dann auch ehrlich gesagt an manchen Stellen keinen Spaß mehr daran spüre, sondern weil ich mich so tief darin verrannt habe, dass es nur noch Arbeit und Stress und Hauen und Stechen ist und so. Und das würde ich gerne ändern und da würde ich gerne dran arbeiten, aber das hat was mit mir, mit meiner Person und meinem Leben grundsätzlich zu tun, weil das geht mir bei allen Sachen so, die ich anfasse. Ich mache immer Sachen nur 110% oder gar nicht. Und ich glaube, ich würde gerne etwas entspannter werden, grundsätzlich mit den Dingen, die ich tue. Und deswegen hatte ich natürlich schon oft bei der Musik, dass ich sage, so, Alter, ich habe keinen Bock mehr auf Tour zu gehen oder ich möchte nur noch ganz wenige Konzerte spielen oder ey, ich will nur noch eine EP machen oder ich will nur noch hin und wieder mal einen Song raushauen, aber keine ganzen Alben mehr. Solche Gedanken habe ich natürlich, aber das hat natürlich nichts damit zu tun, dass man aufhört, Musiker zu sein. Ich glaube, das ist auch viel zu spät. Ich könnte das gar nicht. Ich glaube, es ist fair zu behaupten, dass ich sage, so, ich werde als Musiker irgendwie auch irgendwann abtreten.
Mhm, ja, wird auch bei mir so sein. Ich kann mir auch nicht vorstellen, das irgendwie aufzugeben. Ja, schönes Schlusswort eigentlich, oder?
Denke ich schon. Es wurde wieder viel gelacht. Ein typisches Beispiel, so eine Folge nimmt dann auch so gewisse Eigendynamik an. Berufsjugendlicher, ich weiß gar nicht. Also um da vielleicht auch nochmal ein abschließendes Wort zu finden. Um ein versöhnliches Wort zu finden, um berufsjugendlich, ich kann sagen, dass ich das, was ich als Jugendliche war, mit meinem Leben anfangen wollte, zum Beruf gemacht habe und das macht mich vielleicht bis zu einem gewissen Grad zu einem Berufsjugendlichen.
Das würde ich auch sagen. Ich glaube, wir kommen da gar nicht drum herum, uns diesen Schuh uns auch anziehen zu müssen.
Aber ey, stell dir mal das Gegenteil vor.
Stell dir mal vor,
es gibt es ja, es gibt einfach Leute, die sehen mit 20 schon so völlig ausgebrannt aus, weil sie den ganzen Tag nur einen Job machen, den sie hassen, weil sie von ihren Eltern da reingelabert wurden oder von ihrer Clique oder sonst was. Hey, mach dies, das machen wir alle oder du musst unbedingt den und den Job machen und du siehst den Leuten einfach die Trauer im Gesicht an. Das ist das Gegenteil von berufsjugendlich vielleicht. Das ist dann einfach berufsverbittert sein und mit dem Leben eigentlich schon mit 19 abgeschlossen haben, weil du nichts mehr erhoffst. Und wenn man keine Hoffnungen hat, ist eh immer schlecht. Und Simon, für dich habe ich noch Hoffnung. Hast du auch noch Hoffnung für mich?
Na klar, Hanno. Ganz große Hoffnung.
Alles klar, ich hoffe auf die nächste Folge. Ich hoffe, dass die Hörer uns treu bleiben und hoffentlich einen schönen Resttag, Simon.
Ja, den wünsche ich dir hoffentlich auch.
Ich hoffe. Tschüss.
Ciao.
Serve one master, that is destruction.